Einen wunderschönen Tag. In meinem Fall, es ist Sonntag. Es ist der letzte Sonntag im Monat, mittags. Es ist unglaublich heiß hier in Berlin. Gefühlte 85 Grad Celsius. In Wirklichkeit nur wenig darunter. Der Sommer kehrte hier, glaube ich, zurück. Ich dachte, ich bin durch damit. Aber nein, es schlägt zurück. Ja, und damit herzlich willkommen zur State of the Unit, dem Audio-Blog-Format hier der Second Unit, wo es ein wenig, ja, persönlicher wird. Es gibt Dinge zu durchdenken und das tue ich hier vor dem Mikrofon. Es gibt auch einige Ankündigungen und vielleicht auch ein bisschen Quatschkram und ja, dafür ist das hier der Raum. Ich weiß nicht, es ist der Audio-Blog, es ist das Audio-Blog, das. Der Duden hat Unrecht, das heißt das Blog. Und deswegen ist das Audioblog. Und es ist auch ein bisschen formatlos. Ich habe hier trotzdem einige Sachen auf dem Zettel stehen. Ich freue mich, ein wenig darüber reden zu können. Und es geht mir gut. Allererste Neuigkeit, es ist eine herrliche Zeit. Der Sommer hier in Berlin ist großartig. Mir geht es auch noch großartiger. Und unter anderem auch durch wegen ein paar Dingen, die hier gleich und später erwähnt werden. Aber ja. Es geht mir gut. Es geht mir gut. Wie geht's euch eigentlich? Wie geht's euch? Ich hoffe auch gut. Und ich hoffe, ihr wisst auch, wie es euch geht. Weil manchmal merkt man das gar nicht, wie gut es einem geht. Und ich merke auch gerade, dass es mir eigentlich noch besser ginge, wenn ich hier mein Getränk vor mir habe. War ja mal Teil der Second Unit. Jetzt ist es hier in die State of the Unit gewandert. Es gibt ja immer was zu verköstigen. Es gibt ja immer ein bisschen nebenbei was zu trinken. Und ich, Vollidiot, habe es natürlich vergessen. Ich habe mein Getränk jetzt hier vergessen. Und anstatt hier auf Pause zu drücken, machen wir das folgendermaßen. Ich sprinte... Ja, ist ja gut da draußen. Ist ja gut, Berlin. Ich sprinte schnell in die Küche, hole mir mein Getränk, lass aber das Ding hier weiterlaufen und ihr überlegt euch mal, wie es euch geht. Ihr geht mal ein bisschen in euch, genießt vielleicht auch die Stille. Und dann bin ich gleich wieder zurück. Bis gleich. Und? Habt ihr? Sehr schön. Sowas ist wichtig. In sich gehen und so. Ich habe mir ein... Ich komme gar nicht mehr ran. Ich habe mir ein schönes Glas Federweißer mitgenommen. Federweißer musste ich auch erst lernen. Habe ich dann im Herbst, war es auf jeden Fall, ne? Ist ja eigentlich so ein Herbstding, in Leipzig gelernt. Federweißer ist die erste Weinauslese, die es noch nicht zum Wein schafft. Sondern eher so als Traubensaft, Getränk, so Federweißer halt gereicht wird. Und ich stehe voll drauf. Federweißer ist eigentlich für mich, wie so viele Getränke, sowas Nostalgisches. Ne? Ist ja irgendwie, also Bier trinkt man ja auch nur das aus der Heimat oder aus der Möchtegern-Heimat. Bier ist ja auch sowas Regionales. Und für mich ist Federweißer etwas Nostalgisches. Weil Leipzig. Es gibt nichts Schöneres, als den Herbst in Leipzig zu erleben. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt hier in Berlin wird. Hab letztes Jahr so den Herbst ja auch so ein bisschen mitgekriegt, aber da war ja noch alles neu. Ich freue mich drauf. Und eigentlich wollte ich auch mit diesem Glas den Herbst einläuten. Aber jetzt trinke ich Federweißer bei, ich glaube, irgendwie 33 Grad. Naja, aber der Herbst kommt und ich freue mich drauf. Cheers an dieser Stelle. Prost in eure Hörgeräte. Sehr schön. Oh, das kühlt sogar. Das ist sogar ein gutes Erfrischungsgetränk. Aber es geht ja hier nicht um Getränke, es geht ja um mich, um uns, um euch, um den Podcast, um Filme. Und der Zettel ist so lang, da will ich mich gar nicht weiter aufhalten. Und wir fangen einfach mal mit der größten Neuigkeit an, würde ich so sagen. In der letzten Sendung angedeutet, die Second Unit 200. Die 200. Ausgabe, die live hier in Berlin gefeiert, zelebriert und durchgeführt wird. Und es gibt Neuigkeiten, Freunde. Es gibt da richtig viele Neuigkeiten. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es so viele jetzt gleich schon Ende August gibt, aber es geht mit großen Schritten voran. Also, zückt eure Terminkalender, Zettel und Stift, bereit, Hefte raus, Klassenarbeit. Denn der Termin steht fest, der Film steht fest, das Programm steht fest, es steht so gut wie alles fest. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie euch zusammentrommeln, jetzt müsst ihr nur noch nach Berlin kommen und mitmachen und mitgucken. Aber der Reihe nach. Der Termin am 22. Oktober 2016, das ist ein Samstagabend, ab 19 Uhr geht es los. Habt ihr? 19 Uhr? Wie gesagt, Samstag, also auch so gelegt, dass wenn ihr vielleicht irgendwie nicht gerade in Berlin oder Potsdam wohnt, könnt ihr trotzdem vorbeikommen, hoffentlich. Kommt vorbei, genießt das Wochenende. Also wie gesagt, Herbst, ein Herbstwochenende in Berlin ist sowieso eine Reise wert. Und dann verknüpft ihr das einfach. Dann kommt ihr vorbei und dann kommt ihr vor allen Dingen in den Filmrauschpalast in Moabit. Das ist ein sehr, sehr kleines, aber schnuckeliges Kino. Ein Kulturverein betreibt dieses Kino, was das Ganze noch viel, viel sympathischer macht. Es ist halt keine große Kette, es ist halt wirklich ein leidenschaftliches Kino, was da drin betrieben wird. Ich war auch schon mal da, ich habe natürlich auch mit den Leuten ein bisschen gequatscht und bin sehr, sehr überzeugt von diesem Kino und freue mich riesig, dass wir das dort machen können und auch mit dem Filmrauschpalast zusammen. Denn wir zeigen am 22.10. Jurassic Park. Den allerersten Jurassic Park, den guten, den von Steven Spielberg. Wir zeigen ihn natürlich im Originalton mit deutschen Untertiteln. Also selbst wenn ihr irgendwie sagt, wenn dieses Englische und so ist nicht so einfach zu verstehen, kommt trotzdem vorbei. Nehmt bessere Hälften und Omas und Opas am besten gleich mit. Und vor allen Dingen, und das ist der Knaller und das ist eben auch so dieser Bonus, den uns der Filmrauschpalast bringt, wir zeigen das Ding in 35 mm. Da wird wirklich noch Filmrolle abgefahren und projiziert und das ist richtig heiß. Also das ist richtig, richtig geil, weil der Filmrauschpalast selbst das sehr gepusht hat. Also da habe ich schon gleich gemerkt, wir sind in der richtigen Location, weil wer auf uns herantritt und fragt, sag mal, hättet ihr was dagegen, das Ganze vielleicht sogar im Analogformat zu zeigen, das ist doch perfekt, das ist doch genau das, was wir wollen. Tamino kommt natürlich auch vorbei. Und dann werden wir nach dem Film, der Film wird gezeigt, wir gucken uns alle zusammen den Film an im Kino und werden dann, Tamino und ich werden dann danach eine Second Unit fahren. Live im Kino, also vorher machen wir natürlich eine kleine Raucherpause, aber dann live im Kino machen wir eine Second Unit. Gleich schon mal der Disclaimer vorweg, wird wohl eher eine kürzere Second Unit. Also ihr wisst ja, dass gerade Tamino und ich da gerne auch mal Richtung 3 Stunden irgendwie uns ausbreiten können. Rechnet mal eher so vielleicht mit 60 Minuten, 90 Minuten so um den Dreh, weil man muss auch dazu sagen, wenn man erstmal im Kino sitzt, 2 Stunden Film schon geguckt hat, es wird sowieso ein langer Abend. Deswegen wollen wir auch gar nicht zu viel, also natürlich wollen wir diese Sendung machen, aber wir wollen auch nicht zu viel Raum dafür einnehmen, sondern versuchen das Ganze ein bisschen kompakter zu halten. Ist natürlich auch was anderes, dann live zuzugucken und mitzudenken, als irgendwie per Kopfhörer irgendwie beim Fahrradfahren oder sowas. Deswegen seid uns da nicht böse, wenn das vielleicht ein bisschen kürzer wird, aber hoffentlich umso knackiger. Und der Abend ist damit ja nicht zu Ende. Also nach unserem Filmgespräch gibt es halt eine große Sause, weil es ist ja auch die 200. Ausgabe, es gibt ja auch was zu feiern. Und wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, den großartigsten DJ aller Zeiten an Land zu karren. Extra aus Hannover wird er anreisen, der DJ Jacker. Yep. Der gute alte Arne, der nicht nur viel Interesse und Leidenschaft für Superheldenfilme aufbringen kann und noch viel, viel länger darüber reden kann, sondern auch ein großartiger DJ, der für uns auflegen wird. Das wird sehr wahrscheinlich in Richtung, ja, so ein bisschen Filmmusik gehen. Arne hat da sehr, sehr gute Erfahrungen, was das DJing angeht. Da bin ich auch, da vertraue ich ihm auch voll und lege das voll in seine Hände. Ich glaube, er wird uns diesen Abend dann noch schön musikalisch beschallen und dann haben wir auch die Möglichkeit, bei einem Bier, bei einem Wein, bei einem Kaltgetränk dann ins Gespräch zu kommen und vielleicht auch ein bisschen zu tanzen, die Musik zu genießen und einfach, ja, ein wenig zu feiern. Ich hoffe, dass ihr, wie gesagt, alle zahlreich erscheinen werdet. Das ganze Ding wird einen Eintritt von 8 Euro haben für den gesamten Abend, also mit Film, Diskussion, Musik, alles dabei für 8 Euro, finde ich, ist auch ein sehr fairer Preis. Und natürlich, die Karten sind begrenzt, wir können dieses Kino ja nicht irgendwie überstopfen, deswegen reserviert am besten, gerade wenn ihr sagt, oh, das ist jetzt vielleicht auch eine weitere Reise und so, das ist mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden. Reserviert bitte, reserviert euch eine Karte, nicht einfach irgendwie versuchen, an der Abendkasse noch was zu kriegen, könnte nämlich schnell weg sein, könnte schnell voll sein. Deswegen reserviert ihr und das macht ihr am besten per E-Mail direkt an mich, das geht an secondunitpodcast@gmail.com. Findet ihr auch bei uns auf der Seite. Ich werde auch noch einen Beitrag posten, wo alle Dinge, die ich jetzt hier erzähle, natürlich auch verschriftlicht sind. Und schickt mir dann bitte euren vollständigen Namen, also meldet euch mit eurem Namen irgendwie an und auch mit der Kartenzahl. Damit wir das Ganze ein bisschen im Vorfeld auch regulieren können und wissen, okay, kommen da jetzt irgendwie 3000 Leute und wir müssen den meisten absagen, weil nicht 3000 da reinpassen. Oder kommen eher 10 Leute und wir wissen, alles klar, ihr passt locker rein. Also deswegen tut uns und euch auch den Gefallen, reserviert diese Karten, weil wer reserviert und dabei ist, der hat eine Karte, der ist dabei. Wie immer gilt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Also bei der Reservierung gilt das, aber auch am Abend selber. Es gibt dann keine Platzkarten, die irgendwie zugelost oder zubestimmt werden. Also wer jetzt auch zuerst reserviert, sollte nicht irgendwie 2 Minuten vorher erst ankommen und sagen, ey, wo ist meine Karte? Denn ihr müsst die Karten dann auch vor Ort bis 18.30 Uhr, also eine halbe Stunde vorher abholen. Kennt man ja auch aus dem Kino. Damit wir eben auch ja das Ganze eben ein bisschen planen können. Also kommt dann auch lieber ein bisschen rechtzeitiger zum Kino, weil freie Platzwahl und so, damit ihr dann irgendwie auch noch was Gutes erwischt und trotz Reservierung nicht irgendwie auf einmal ja ganz hinten rechts oder so sitzen müsst, sondern ja reserviert, seid rechtzeitig da. Ist, wie gesagt, es ist ein kleines Kino. Für uns alle ist das eine Riesenpremiere, also für uns, fürs Kino. Deswegen, ja, ich bin riesig gespannt. Ich freue mich riesig drauf. Ich habe Bock. Das wird ein Riesending. Das wird eine Mordsgaudi, wie man da unten im Süden so schön sagt. Und vor allen Dingen wird es das, wenn ihr alle zahlreich vorbeikommt. Also kommt vorbei, feiert mit uns mit. Und ich meine, hey, Jurassic Park 35mm original im Englischen. Also das allein ist ja schon mal zum Fingerlecken. Und dann machen wir dann noch so ein bisschen Quatsch und dann kommt der großartige Arne auf die Bühne und wird uns mit Musik beschallen. Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Paket, was wir da zusammengestellt haben. Und ja, wie gesagt, also meine Vorfreude ist riesig und ein bisschen wackeln da auch die Knie. Aber ich freue mich. Ich freue mich riesig drauf. Ja, dann natürlich, also solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben oder ne, irgendwie, wie ist das mit Parken und Anreisen und Meldet euch, schaut auch beim Filmrauschpalast im Netz. Ich werde das alles bei uns verlinken, secondunit-podcast.de. Da gibt es einen Banner, da gibt es einen Beitrag, da gibt es Anleitungen, Kommentarbereiche. Also meldet euch und lasst auch von euch hören. Ich bin gespannt, wer kommt und wie ihr kommt und natürlich woher ihr kommt. Und das, ja, meldet euch bitte. Gut, dann ist es vielleicht mal wieder angebracht, ein wenig zurückzuschauen. Ich will noch ein bisschen zurückschauen. Ich will auch nach vorne schauen. Von dem einen oder anderen Projekt erzählen, ein bisschen was aus meinen Reiseerlebnissen der letzten Wochen erzählen. Habt ihr vielleicht gar nicht gemerkt, aber ich war ein wenig unterwegs und ein bisschen Feedback haben wir auch noch am Ende, ein paar Fragen oder einige Fragen von euch, da ist viel gekommen. Deswegen gehen wir da einfach mal so ein bisschen entspannt und locker durch, während ich hier auch meinen Federweißer weiter schlürf. Ich bin ja froh, dass der Lüfter hier noch nicht angesprungen ist beim Laptop, das hat auch vorhin sehr viel gemacht. Ja, was ist passiert in den letzten Wochen? Einiges. Ich war drüben bei den Kollegen und Kolleginnen vom Sneakpot zu Gast. Ich glaube, das war noch gar nicht Thema der letzten State of the Unit. Ich glaube, da habe ich das nur angedeutet. Jetzt ist die Episode erschienen. Das ist Episode 447 zu Die Unfassbaren 2. Also nicht die unfassbaren zwei, sondern die unfassbaren Teil 2. Und ich hatte einen anderen Film in der Sneak. Ich hatte den Julieta, ein spanischer Film, der, glaube ich, auch von einem größeren Regisseur ist, den ich aber gar nicht kenne. Deswegen kann ich da gar nicht viel zu sagen. Aber es ist eine schöne Diskussion geworden. Wir haben ein bisschen über die Filme geredet. Wir haben über Olympia geredet. Wir haben über, ich weiß schon gar nicht mehr, wir haben über Dinge, wir haben über das Eisessen in Frankfurt geredet. Also hört da einfach mal rein. Ich werde es natürlich verlinken. Oder ihr findet es, ihr habt doch sowieso den Sneakpot abonniert, oder? Also das ist doch, eigentlich erzähle ich euch da ja nichts Neues. Dann eine sehr schöne Sache, die hier bei uns zu Hause passiert ist, also zu Hause in der Second Unit, die dritte Episode der Shortfilm Unit mit Michael Binz. Ich hoffe, die habt ihr alle gehört. Solltet ihr alle gehört haben. Ihr solltet euch vor allen Dingen seinen Film angucken. Der ist jetzt, glaube ich, so langsam wieder weg bei Arte, aber Herman the German, ein grandioses Ding, ein super geiles Ding, und das war sehr, sehr schön, als Michael hier war. Habt ihr gar nicht mitgekriegt, wie wir vorher irgendwie schon anderthalb Stunden total abgenördet haben über Comedy, über Filme, über alles Mögliche. Und ein sehr, sehr cooler Typ. Ich glaube, also mir hat die Diskussion unfassbar viel Spaß gemacht, auch endlich mal über Komödien zu reden und auch ein bisschen Komödien zu zerdenken. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und ich glaube, der Michael, der hat noch einen sehr, 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 sehr großen Weg vor sich. Ich kann mir vorstellen, dass aus dem echt nochmal was Großes wird. Also das Ding, was er da abgeliefert hat, ist einfach, ja, ich glaube schon, dass das Wellen geschlagen hat und schlagen wird. Und ich bin gespannt, was dann noch auf uns durch ihn zukommt. Und deswegen klare Empfehlung, hört euch da nochmal die Episode an und schaut euch auch seinen Film an. Dann auch im letzten Monat, im August, passiert, drüben auf Patreon habe ich ein wenig rumgebastelt und habe da mal diese Spendenkategorien überarbeitet und habe da jetzt drei, vorher waren es auch drei, aber habe die nochmal ein bisschen überarbeitet, sind jetzt drei, wie sagt man, ja, Spendenhöhen geworden. Auch die sind gleich geblieben. Bei $2 ist das für mich so die Spendenkategorie. $2 im Monat gibt eine dicke Danksagung in den Episoden und meine unendliche Liebe natürlich, dass ihr dieses Projekt hier unterstützt. Bei $5 habe ich jetzt das Premium-Angebot, so nenne ich das auch, hochgezogen. In dieser Kategorie gibt es halt Zeug obendrauf. Und zwar haben wir das jetzt im August auch gestartet, die Gaming Unit. Ein kleines Format-Experiment, ein bisschen Spielerei zum Thema Videospiele. Da habe ich mir den Fabian von Enough Talk geschnappt und habe mit ihm über Metal Gear Solid geredet, besonders über Metal Gear Solid 5. Ich habe jetzt wieder angefangen zu spielen und habe da auch sehr, sehr viel Leidenschaft wiederentdeckt. Habe ich, glaube ich, auch in der Sendung erwähnt. Ich bin ja eigentlich eher der Gamer als der Film-Nerd. So dieses Film-Ding, das kam ein bisschen später irgendwie bei mir. Deswegen macht es unfassbar viel Spaß, auch diese Second Unit mal so ein bisschen auf Spiele zu übertragen und ja, das, was wir hier eigentlich über Filme machen, mal auf Spiele anzuwenden. Und das haben wir da eben getan mit Metal Gear Solid 5. Ist, glaube ich, auch 2 Stunden lang geworden. Und gibt es eben im Premium-Paket. Das ist die Stufe ab $5. Und da will ich, habe ich, glaube ich, letztes Mal auch angedeutet, das Ding will ich vollstopfen mit Zeug. Das ist für mich eigentlich auch so diese Höhe. Das ist so ein halbes Netflix-Abo. Ich glaube, das trifft den Wert hier irgendwie auch ganz gut. Ich glaube, das tut nicht weh. Wie gesagt, mein Ziel ist da eben auch exklusive Sachen reinzuschmeißen. Diese Gaming-Units werden da erscheinen. Ich will da nicht versprechen, in welchem Rahmen und wie sie da erscheinen, aber wenn sie erscheinen, dann da. Ihr kriegt da auch die Bandcamp-Digital-Releases, die wir da raushauen. Also wenn wir hier diese Alben zusammenschnüren, dann gibt's die auch bei Patreon im Premium, in der Premium-Stufe ab $5 obendrauf. Also da müsst ihr nicht nochmal extra Downloads zahlen. Ein paar Spielereien, da werden vielleicht auch nochmal ein paar Outtakes irgendwie landen, wenn es schöne gibt, so aus den Sendungen. Also das ist für mich halt wirklich so die Premium-Variante. Dann gibt's noch die 10er-Stufe, die habe ich beibehalten. Das ist eigentlich für mich eher so die Mischung aus beiden. Das ist eigentlich eher die, also das ist nicht anders als die Premium-Variante, kostet halt nur mehr. Und das ist für mich halt eher so diese Stufe von Leuten, die sagen, ey Christian, du bist so bescheuert, das ist viel zu wenig, was du da für diese Premium-Kiste verlangst. Das ist mindestens $10 im Monat wert. Und hier, ich zeig dir mal, dass ich das auch bereit bin zu zahlen. Und damit hat es dann wieder so diesen Spendencharakter, ne? Also das ist etwas Freiwilliges. Ich freue mich über jede Unterstützung nach wie vor. Und das ist eben auch einer der Gründe, warum ich so gute Laune habe, glaube ich. Weil das im letzten Monat einfach echt gut gelaufen ist. Also ich habe gemerkt, dass die Bereitschaft da ist. Das ist ja auch immer so eine Sache, wenn man sowas ausprobiert und ihr kennt mich ja auch ein bisschen und dieses Ding hier ja auch schon ein bisschen länger. Ich probiere gerne Sachen aus und Formate und Experimente und das ist einfach immer schön mit anzusehen, wenn das auch alles fruchtet, wenn das auch angenommen wird. Und das war so dieser letzte Monat. Ich habe ja gesehen, manche Leute von euch sind dann eben neu eingestiegen bei Patreon und haben gesagt, ey, dieses Gaming-Ding allein ist schon Grund genug, da mal $5 regelmäßig auszugeben. Manche von euch haben aus $2 $5 im Monat gemacht. Also das ist schön. Das ist schön mit anzusehen, dass ihr bereit seid, diesen Schritt, den ich ja auch schon, glaube ich, in der ersten oder zweiten State of the Unit mal erwähnt habe, diesen Schritt mit mir auch zu gehen und zu sagen, ey, das ist mir was wert, was du hier machst und das ist mir auch eine gewisse Geldsumme wert und das ist einfach sehr, sehr schön. Und gleichzeitig, das ist auch so der letzte Punkt hier für den Rückblick auf den Monat August, ein kleines Gewinnspiel, was wir gemacht haben auf Patreon. Da habe ich unter allen Patreon-Spendern und Spenderinnen, egal welche Höhe es war, aber ich habe eine Blu-ray zu Der Bunker verlost. Immer noch Spitzenfilm, absoluter Geheimtipp oder gar nicht mal so Geheimtipp, aber Tipp auf jeden Fall für dieses Jahr, Der Bunker von Nikias Christos. Fettes Ding und da bin ich eben an so eine, ja, limitierte mit Soundtrack versehene Blu-ray gekommen und habe die unter allen Patreon-Freunden und Freundinnen verlost. Und das ging auch sehr unkompliziert. Die Höhe der Spende hat da überhaupt nichts irgendwie beeinflusst, sondern das Zufallsprinzip hat da zugeschlagen und ja, es gab einen Gewinner, der auch schon mit besagter Blu-ray ausgestattet ist, hat sich auch schon über Twitter zurückgemeldet, was ich auch sehr schön fand. Und ja, das sind auch so Sachen, die ich jetzt nicht in irgendeiner Form konkret versprechen kann, aber auch das wird, glaube ich, öfter, ich hoffe, dass es öfter passieren wird auf Patreon, weil das auch für mich das ist auch etwas zurückgeben, so solche Gewinnspiele. Ich bin kein so großer Freund von diesen Gewinnspielen. Also ich finde das immer so ein bisschen, also ich persönlich möchte sowas eigentlich nicht im großen Stil mit der Second Unit machen. Ihr kennt vielleicht immer so diese Tweets, die dann sagen, oh, retweet hier und like mich dort und folge uns hier und dann hast du eine Chance, irgendwas Ist nicht so mein Stil. Finde ich nicht so geil, weil das einfach nur so, ich verstehe den Mechanismus dahinter, ne? Dann kommt man natürlich mehr auf Follower und dann wird die Reichweite größer, aber so möchte ich das nicht machen. Das möchte ich nicht über irgendwelche Gewinnspiele und euch irgendwie so mit Merchandise zuhauen. Ich meine, wir haben sowieso alle viel zu viel Zeug und so viel zu viel in den Regalen stehen. Ich möchte, dass es irgendwie auch eine gewisse, wie soll man sagen, eine gewisse Bedeutung oder einen gewissen, dass es etwas Besonderes bleibt. Sagen wir es mal so, dass es etwas Besonderes ist und etwas Besonderes bleibt. So. Aber ja, wenn sowas weiter passiert, dann wahrscheinlich drüben auf Patreon. Und natürlich ist das hoffentlich auch ein Grund mehr, da vielleicht, und wenn es $1 ist, ich freue mich über jeden, der oder die dort in den Sparstrumpf etwas hineinsteckt. Und damit kommen wir auch zum Ausblick auf den nächsten Monat, auf den September. Ich habe endlich mal ein wenig, also ich plane sowieso immer ein bisschen im Voraus, aber ich habe mir mal so ein bisschen den September auch schon zurecht geplant. Und zwar, ja, es wird einiges passieren. Das Programm für den September gleich rund um diese Ausgabe, wenn ihr das hier hört und im Feedreader habt, dann habt ihr wahrscheinlich auch schon irgendwie die Episode zu Suicide Squad. Oder sie kommt vielleicht jetzt irgendwie morgen, übermorgen, je nachdem. Aber das wird auf jeden Fall den September eröffnen. Das wird dann Ausgabe 201 sein, weil 199 haben wir schon. Die 200, die wird ja im Oktober stattfinden. Kann man ja nicht, ne? So, deswegen, klar, machen wir mit 201 weiter. Ausgabe 201, Suicide Squad mit dem Patrick. Und ich habe mich da letztes Wochenende durch den Film gequält und ich bin gespannt. Wir haben die Sendung noch nicht aufgenommen. Ich bin gespannt, wie dieses Gespräch verlaufen wird. Dann machen wir weiter mit dem Daniel und Harry Potter. Das Date steht. Ich muss den zweiten Teil auch noch mal gucken. Aber das wird dann die nächste Ausgabe, oder übernächste besser gesagt, zu Harry Potter Teil 2. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie der heißt, aber es ist der zweite Harry Potter. Und das haben wir ja auch neulich gestartet, die große Reise durch die große Harry Potter-Reihe und die geht damit weiter. Dann wird es eine Episode im September geben zu Asterix. Und zwar mit dem Paul von der Cinecouch zusammen gibt es ein Asterix-Double-Feature, und zwar die Zeichentrickfilme. knüpfen wir uns davor. Die ersten beiden, das ist ja, glaube ich, Asterix der Gallier und der zweite müsste Asterix und Kleopatra sein. Und da wollen wir mal ein bisschen, zumindest für mich, ich glaube für Paul wird es genauso Kindheitskino sein. Da freue ich mich auch schon drauf. Dann wird es natürlich wieder eine Super-Euro-Unit geben, die jetzt, also die für den August wird jetzt auch noch die Tage droppen. Und dann im September wird es eine zu Darkman geben. Das ist ja der erste Superheldenfilm von Sam Raimi, bevor er dann später Spider-Man gemacht hat. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Die DVD ist noch unterwegs. Ich kenne den Film überhaupt nicht. Ich bin wirklich gespannt, was das für ein Ding ist. Und den September machen wir dann zu, pünktlich zum Kinostart, mit einer Episode zu Findet Dory. Die Findet Nemo-Fortsetzung, die im Kino laufen wird, die ich mir auch im Kino gönnen werde. Glaube ich sogar in einer Pressevorführung hier in Berlin. Das wird super. Also ich bin ja sowieso großer Freund der Pixar-Filme. Ich bin gespannt. Ich habe mich auch gar nicht, der lief ja irgendwie schon vor 2 Monaten in den USA. Da bin ich gespannt, was die Fortsetzung so zu bieten hat. Ich habe keine große Ahnung, so was Reviews oder so angeht. Brauche ich auch nicht. Ich gucke mir den Film dann an, wenn er ins Kino kommt. Natürlich das eine oder andere Schmankerl drüben bei Patreon. Die Gaming-Unit geht dann in die zweite Episode zu Uncharted 4. Da habe ich mir den Nils von der Cinecouch geschnappt neulich und habe mit ihm über den mehr oder weniger letzten Teil der Uncharted-Reihe auf jeden Fall ein sehr, sehr gelungenes Finale für Nathan Drake zumindest. Und da werden wir auch, ja, ich glaube auch wieder gut 2 Stunden haben wir da schon voll gemacht und werden da das Spiel, natürlich auch ein bisschen die Serie auseinandernehmen, aber hauptsächlich den vierten Teil und das gibt es dann eben in dem $5-Abo. Ja, und dann kommen wir zu einer Mischung aus Ausblick und Empfehlung, aber ich muss erstmal meinen Hals kratzt. Ich habe nebenbei hier auch noch ein bisschen Kräutertee. Ich brauche einen Schluck. Ich habe heute schon so viel geredet und ich muss nachher noch so viel reden. Schlimm. Eine Mischung aus Ausblick und Empfehlung. Eigenempfehlung, glaube ich. Und zwar ein kleines Filmfestival hier in Berlin. Und zwar heißt es Lichtspiele-Festival. Nicht verwechseln mit dem Lichtspiel-Cast. Den gibt's ja auch. Grüße an Dennis und Crew. Die haben damit nichts zu tun, sondern das ist ein langjähriges, ich glaube jetzt 4. Runde oder so. Das ist ein kleines Jugend-Kinderfilm-Festival. Das ist ein Tag lang am Samstag, den 8. Oktober hier in Berlin, im City-Kino im Wedding. Da bin ich auch gespannt auf die Location, da war ich auch noch nicht. Und der Einsendeschluss für Filme ist der 10.9.2016. Vielleicht hört ihr das ja noch rechtzeitig oder ihr kennt Leute, also die Bedingung ist, die Filme, Kurzfilme werden eingereicht von Schülerinnen und Schülern und dürfen, glaube ich, nicht länger als 10 Minuten sein. Findet ihr aber auch alles auf der Website, lichtspiele-festival.de. Guckt ihr einfach mal rein. Vielleicht kennt ihr ja Leute, vielleicht kennt ihr Schüler, vielleicht habt ihr Kinder, die Filme gemacht haben, eure eigenen Kinder oder Nachbarskinder oder ihr selber seid in dem Alter, geht zur Schule, habt irgendwie vielleicht privaten Kurzfilm gedreht oder im Rahmen eines, weiß ich nicht, einer Film-AG oder eines Deutschunterrichts oder Medienunterrichts. Es gibt ja die wunderbarsten Varianten und Möglichkeiten, warum und wie man in dem Alter auch Filme machen kann. Und deshalb helfe ich da auch mit. Ich finde das eine sehr, sehr schöne Sache. Auch natürlich so ein bisschen durch das Fischfestival beeinflusst und auch durch die Shortfilm-Unit ist mir das ein großes Anliegen immer mehr geworden, dass einfach ja junge Leute ja auch irgendwie ans Filmemachen herangeführt werden müssen, motiviert werden wollen. Und da finde ich sowas halt sehr, sehr schön. Und das ist halt ein eintägiges Festival. Das ist halt ein Samstag. Ich glaube, es geht irgendwie mittags bis abends ungefähr. Und dann gibt es halt einen Block für Filmeinreichung unter 16 Jahren und über 16 Jahren. Und natürlich einen kleinen Wettbewerb und eine Jury, die bewerten wird. Und das ist, so wie ich das wahrnehme, ist das wie so ein Mini-Fischfestival. Das Fischfestival ist ja das Festival für Filmnachwuchs in Rostock, bei dem ich auch dabei war und was ich sehr, sehr schön finde und was mich sehr beflügelt und inspiriert hat. Und deswegen glaube ich, wird dieses Lichtspiele-Festival auch eine schöne Sache. Und deswegen helfe ich da mit. Helfe auch sehr, sehr gerne mit. Wir haben schon die ersten Sachen gesichtet und ich kann euch sagen, da sind echt schöne, schöne Sachen dabei. Und es ist einfach schön mit anzusehen, wie junge Leute Film einfach machen. Nicht viel drüber nachdenken und nicht viel irgendwie mal so, ne, ist für mich auch schön mal raus aus der Theorie und mehr in die Praxis. Und da machen das Schülerinnen und Schüler und das finde ich sehr toll. Und selbst wenn ihr selber gar nicht irgendwie einreicht oder Leute kennt, die einreichen, kommt trotzdem vorbei. Schaut euch an, was junge Menschen hier in Berlin für Filme machen. Klar, das ist wahrscheinlich eher ein Event für die Berlin-Fanbase hier. Aber ja, guckt euch das mal an, klickt euch da mal durch, kommt vorbei, schaut es euch an und ja, fördert den Nachwuchs, würde ich sagen. Wo wir schon dabei sind mit Filmfestivals, eine weitere Empfehlung, diesmal eine Empfehlung, bei der ich selber nicht involviert bin, aber die mir per E-Mail zugetragen wurde. Und zwar gibt es das, was ich auch erst dadurch gelernt habe, das Kurzfilmfestival Video Rodeo in Essen. Auch ein Kurzfilmfestival, das müsste am Sonntag, den 25. September 2016 sein, im Astra Filmtheater in Essen. Ist vielleicht auch eine, also ich habe mir nur die Website angucken können, ich stehe da ein bisschen in Kontakt mit der Organisation und finde das sehr, sehr schön, auch wieder so eine Sache, die auch lokal arbeitet und lokal Filmemacher halt Filmemacherin fördern will und da eben Kurzfilme im Kino zeigt und das finde ich generell eine sehr, sehr schöne Sache. Die Deadline zum Einreichen ist, glaube ich, schon abgelaufen, aber vielleicht kommt ihr ja aus der Ecke, aus dem Ruhrpott und sagt, Mensch, da gucke ich gerne mal vorbei. Ist, wie gesagt, am 25. September 2016 und guckt einfach mal unter Videorodeo, zusammengeschrieben, -essen.de. Da gibt's das Programm, da gibt's dann ja weitere Infos und vielleicht ist das ja was für euch. Es klang, wie gesagt, auf der Website und im Kontakt sehr, sehr schön, deswegen vielleicht noch besser. Ihr geht einfach hin, irgendjemand von euch geht einfach hin und meldet sich dann direkt zurück bei mir per E-Mail, per Kommentar, per Twitter, per Brieftaube und liefert mal ein wenig Erlebnisberichte von diesem Kurzfilmfestival. Das ist doch ein guter Deal. Das ist doch eine schöne Sache. Es ist so heiß hier. Ihr glaubt das gar nicht. Es ist so heiß in dieser Stadt. Ich kenne nur Herbst. Ich habe 28 Jahre lang im Herbst gelebt. Ich kenne diese Temperaturen gar nicht. Ich halte das gar nicht aus. Aber es muss ja weitergehen. Und wo wir bei Empfehlungen sind, vielleicht wird das ja öfter hier so in der State of the Unit ein Blog sein, der wiederkehrt, aber ich fand das in dieser Ausgabe irgendwie ganz schön, einfach mal auch ein paar Empfehlungen auszusprechen. Und zwar habe ich einen YouTube-Kanal, ich will nicht sagen gefunden, weil der besagte Dennis vom Lichtspielcast hat das schon öfter über Twitter geteilt und ich glaube irgendwie, weil ich mal darauf geklickt habe, hat sich YouTube gemerkt, dass ich mal ein Video davon gesehen habe und jetzt mir noch mehr empfohlen und so. Aber es geht um die Catering-Show. Ein großartiges Comedy-Format auf YouTube von zwei unfassbar lustigen und großartigen jungen Frauen in Australien. Zwei Kates, die eine Kochsendung auf YouTube machen, so im Staffelformat, was ich auch sehr interessant finde. Die schmeißen da einfach so geschlossene Staffeln, ich glaube immer so 8 Episoden, die so 10 Minuten lang sind, schmeißen sie da auf einmal bei YouTube rein. Und es ist unglaublich lustig. Also es ist halt so eine, es ist ein Comedy-Format, eine Parodie auf so typische Kochshows. Ich glaube auch gerade YouTube-Kochshows. Ich kenne mich da nicht so sehr aus, aber es geht dann halt in jeder Ausgabe auch gerne mal um so einen Ernährungstrend, ja, diese Paleo-Diät, diese Steinzeit-Diät oder halt irgendwie den Thermomix. Ja, gehen ja irgendwie auch alle drauf ab und kochen alles nur noch im Thermomix und Ernährung ohne Zucker und Ernährung irgendwie so und so. Und es ist unfassbar gut gemacht. Also, was die Mädels da für Talent zeigen, für Timing, finde ich unfassbar. Also, diese Show, Humor hatten wir ja auch so ein bisschen in der Shortfilm-Unit. Humor ist halt eben auch immer so eine Timing-Sache. Rhythmus ist halt unfassbar wichtig. Und das haben sie halt voll drauf. Also die beiden schreiben das auch selber und performen halt selber in der Show und hat auch sehr krasse Production Values, also sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und Schnitt ist unfassbar witzig, also visuelle Gags ohne Ende, sehr, sehr klug und sehr, sehr humorvoll auch geschrieben, also auch der Witz im Wort. Und klare Empfehlung, klickt euch da mal rein, findet ihr Link bei uns oder ihr guckt einfach bei YouTube nach der Catering Show. Und an dieser Stelle vielen, vielen Dank an Dennis, dass er wiederholt diese Show auf Twitter geteilt hat und ich dann doch irgendwann mal hängen geblieben bin und mir das mal genauer angeschaut habe. Und ihr solltet das auch tun. Und wenn wir schon bei YouTube-Kanälen sind, dann empfehle ich auch noch mal Lessons from the Screenplay. Auch ein ganz, ganz toller Kanal, der auch so dieses Video-Essay-Format, die ja sowieso aus dem Boden sprießen wie bekloppt, Aber grundsätzlich erstmal auch ein Format ist, was ich sehr, sehr genieße auf YouTube. Ich habe wenig Bock, mich auf YouTube da irgendwie anschreien zu lassen und bin ein großer Freund, was ihr ja vielleicht auch wisst, deswegen funktioniert die Sendung ja so, wie sie ist, ein großer Freund des Diskurses, also eine gepflegte, ein gepflegtes Nachdenken über Themen und nicht immer nur sofort irgendwie losschreien und losclickbaiten und dagegen muss man ankämpfen, ja, also ich muss nicht irgendwie die 10 geheimsten Easter Eggs in Suicide Squad irgendwie 3 Tage vorm Kinostart irgendwie wissen und ich muss auch nicht wissen, warum jetzt irgendwie Marvel besser ist als DC und warum jetzt irgendwie, also diese ganzen Grabenkämpfe und aber da will ich gar nicht anfangen. Da will ich gar nicht mal anfangen, sondern ich will euch Empfehlung aussprechen für Lessons from the Screenplay. Ein ganz, ganz toller Kanal, der eben, ja, Drehbücher analysiert oder Drehbücher als Grundlage nimmt und dann auch gerne mal vergleicht, wo Drehbuch und Film vielleicht voneinander abweichen oder wie vielleicht auch schon Stärken eines Filmes oder gewisse, ja, Stärken oder gewisse Eigenschaften auch schon im Drehbuch vorhanden sind. Zuletzt hat er das Ganze sehr schön mit dem Joker von Nolan gemacht und hat da dann gerne, also hat da schon sozusagen den Antagonisten, den Joker als Antagonisten für Batman aus dem Drehbuch rausgearbeitet und gesagt, okay, natürlich, Heath Ledger ist absolut großartig in der Performance, aber der Joker ist auch schon sehr, sehr stark im Drehbuch so konzipiert und geschrieben. Das macht er halt 10 Minuten lang in diesem kleinen YouTube-Video-Format und das gefällt mir sehr, sehr gut. Also da sind auch noch, der Kanal ist noch gar nicht so alt, hat noch gar nicht so viele Abonnenten, deswegen solltet ihr das unbedingt abonnieren. Und ich glaube auch mit, was waren da noch dabei? Ich glaube American Beauty oder so. Also er nimmt sich halt auch schon bekanntere Filme und macht das sehr unterhaltsam, sehr schön, sehr überlegt, sehr unaufgeregt und einfach sehr sachlich und das macht mir immer Spaß, da reinzuklicken. Ich weiß gar nicht, wie oft er da was released, aber guckt euch das mal an. Ist ein tolles Format, toller Typ, der das macht. Ich habe leider den Namen gerade nicht parat, aber ich glaube Michael irgendwas. Und klare Empfehlung. Klickt euch da mal durch. Gerade wenn ihr Bock auf Auseinandersetzung mit Filmen habt. Ja, und dann vielleicht eher so ein bisschen, bevor wir so Richtung Feedback und Fragen gehen. Noch ein bisschen was aus dem vergangenen Monat. Ich war unterwegs. Ich war ein wenig reisen und bin mit Rucksack, ja, ich war gar nicht so weit weg. Ich war ein bisschen durch Niedersachsen, hab den besagten großartigen Hannoveraner DJ Jacker besucht und die Superhero Unit ist in Persona mal aufeinander getroffen und das war auch sehr schön. Da waren auch Nils und Michi von der Cinecouch dabei. Wir haben so ein kleines Podcaster-Treffen in Hannover. Warum auch immer gerade Hannover, aber irgendwie sind wir da alle zusammengekommen. Das war sehr, sehr schön. Sehr schöner Nachmittag, sehr schöner Abend. Wir haben natürlich sofort über Filme gequatscht und über irgendwie Untertitelungen von asiatischem Kino und die wildesten Diskussionen geführt. Aber es war eben sehr, sehr schön. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und Hannover war eben auch noch so ein größerer Grund für mich, weil da auch das Podcaster-Barbecue stattgefunden hat, da bin ich dann gar nicht mehr rum, weil wir halt irgendwie mit unserem kleinen Mini Enough Talk, Cinecouch, Second Unit Ding versackt sind, aber ja, die Truppe rund um das Podcaster-Barbecue habe ich da auch ein bisschen kennengelernt. Das war auch sehr, sehr schön. Hannover ist auch eine schöne Stadt, was ich gar nicht gedacht hätte, weil Hannover ist halt, also ich will euch nicht zu nahe treten, liebe Hannoveranerinnen und Hannoveraner, aber Hannover ist halt Hannover. Also ich assoziiere damit jetzt gar nicht so viel, zumindest bisher. Aber sehr schön. Ich war auch noch in Bremen vorher, Bremerhaven, so die Ecke. Bisschen auch Nordsee mitgenommen, bin ja ein Nordseekind und genieße es immer wieder, einfach nur am Deich zu stehen. Und ja, Bremen war wunderschön, Bremerhaven. Ich war da in einem Auswanderermuseum, was mir auch sehr stark empfohlen wurde. Ein tolles Museum, hat gar nichts mit Film zu tun, ist halt zum Thema Auswanderung über Bremerhaven. Und Bremerhaven hat da wohl eine sehr lange Geschichte und Kultur des Auswanderns über die Jahrhunderte. Und ein ganz tolles Museum, sehr, sehr erlebnisorientiert. Ich habe noch nie in einem Museum so begeistert irgendwie Kinder durch die Gänge rennen sehen und sich mit diesem Museum auseinandersetzen sehen. Das war sehr, sehr schön. weil das eben sehr praktisch ist. Man kommt da irgendwie rein, also man kriegt halt irgendwie so eine Chipkarte, wo halt so eine Auswanderergeschichte halt drauf ist, die man dann auf so Sensoren legen kann und wird dann ein bisschen was erzählt zu den Persönlichkeiten, zu dieser einen Persönlichkeit, die man damit sich rumträgt. Aber es fängt halt eben schon sehr stimmungsvoll an, dass das Ganze an so einem Schiffskai irgendwie ist und dann ist halt so eine Riesenwand, die halt so einen Schiffsrumpf nachempfindet und dann ist das so die Verabschiedung der Verwandten an Bord und dann geht man da so weiter durch so ein paar Aktenschränke und lernt dann da auch eine Menge über die verschiedenen Epochen des Auswanderns, warum man in welcher Zeit vielleicht ausgewandert ist und dann geht man selber an Bord des Schiffes und sieht, wie die Kabinen waren und welche Schiffe überhaupt in welchen Zeiten benutzt wurden. Tolles Museum, großartig gemacht, toll aufgemacht, klare Empfehlung und weiß ich jetzt auch schon, dass ich da auf jeden Fall nochmal wieder hingehen werde und Bremerhaven scheint generell viele Museen, viele schöne Museen zu haben. Schifffahrtsmuseum war da noch und irgendwie das Klimahaus wurde mir auch empfohlen, aber dafür hatte ich schon gar nicht mehr die Zeit und wer hätte gedacht, Bremerhaven ist eine schöne Museumsstadt und natürlich so mit der Nordsee da, mit der Wesermündung vor der Tür ist das schon sehr, sehr schön. Und natürlich, ich war auch noch oben, also im weiteren Norden, war auch in Kiel nochmal, habe mich da auch mit Termino getroffen und es ging auch gleich wieder los. Im Endeffekt haben wir da fast schon, nein, nicht die 200 vorweggenommen, aber auch gleich wieder sehr viel über Filme geredet und das ist irgendwie so, wenn man auf diese Filmmenschen trifft, man redet irgendwie immer nur über Filme. Komisch. Aber warum ich das eigentlich erwähne? Weil ich gerne reise. Ich bin ein sehr reisefreudiger Mensch und es war auch sehr, sehr schön, Menschen neu oder alt kennenzulernen, also so dieses, das war eben auch so abgefahren mit Arne, Nils und Michi da in Hannover, weil man podcastet ja irgendwie zusammen, man steht viel im Kontakt, aber also Nils und Michi habe ich vor, ich glaube 2 oder 3 Jahren in Kiel mal getroffen, das war auch sehr cool, aber Arne habe ich zum ersten Mal jetzt in Persona gesehen und er mich und das war sehr abgefahren, das war sehr cool abgefahren, weil man hat so das Gefühl, man kennt sich gut, aber irgendwie auch noch gar nicht. Und das war sehr, sehr schön. Also Reisen ist sehr, sehr schön und vor allen Dingen Reisen, um mit Menschen sich auszutauschen, Menschen kennenzulernen, Menschen neu kennenzulernen, Menschen wieder kennenzulernen. Und eben auch einer der Gründe, eine der Stationen zwischen Bremen und Bremerhaven war dann der liebe Thomas. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich weiß, du hörst zu. Liebe Grüße auch an Frau und Hund. Und wir hatten ja die Godzilla-Episoden zusammen gemacht und Thomas hat sich ja auch über meinen Aufruf auch so in die Sendung gebracht. Und das waren sehr, sehr schöne Ausgaben und das war dann auch Grund genug, einfach mal vorbeizufahren und Thomas zu besuchen in seinem kleinen Dörfchen und persönlich kennenzulernen. Das war auch sehr, sehr schön und das war auch einfach total abgefahren, weil das Heimkino, was Thomas sich da aufgebaut hat, bei dem die Betonung explizit auf Kino ist und nicht Heim, ist schon krass. Also das war wirklich das größte, fetteste Heimkino, was ich jemals erlebt habe. Ich saß schon in schlechteren Kinosälen als dort bei ihm auf der Couch mit der Leinwand und dem Dolby Atmos System. Also holy moly. Und das war auch sehr, sehr cool, da mit ihm Inception zu gucken. Wir haben Inception auf wirklich großer Leinwand geguckt und das war auch irgendwie so ein sehr abgefahrenes und einfach cooles Reiseerlebnis. Und lange Rede, kurzer Sinn. Also ich reise gerne und vielleicht seid ihr auch irgendwie mal Grund für mich, in eure Richtung zu kommen, in eure Stadt. Ich weiß jetzt schon, oder ich verspüre, dass vielleicht so nächstes Jahr so der Ruhrpott mal, für dieses Jahr bin ich durch mit Reisen, da ist irgendwie kein Groschen mehr übrig. Aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht so nächstes Jahr nochmal der Rucksack gepackt wird, wann auch immer, aber Richtung Ruhrpott. Da entwickeln sich, da ziehen viele Freunde hin, da sind viele Freunde gelandet, da ist auch Familie von mir und wer weiß, vielleicht lohnt sich das ja mal, irgendwie einen kleinen Schlenker zu euch zu machen oder man trifft sich irgendwie dann dort oder macht da irgendwie ein kleines Fantreffen oder sowas. Oder nicht nur da, ich meine, ja, meldet euch einfach mal, wenn ihr irgendwie, wo ihr seid, was sich da vielleicht ergeben kann, vielleicht. Lohnt sich das ja mal, einen Schlenker zu euch zu machen, wenn ich sowieso irgendwie gerade auf Reisen bin und mal Hallo zu sagen und einfach mal, ja, festzustellen, wer ihr eigentlich seid. Habe ich ja auch schon in vergangenen Sendungen so angedeutet. Ich weiß ja gar nicht, wer ihr seid. Ich kenne manchmal eure Avatare auf Twitter oder bei uns im Blog. Aber, ne? Achso, und dann war ich natürlich noch zum Schluss, hatte ich glaube ich letztes Mal auch angedeutet, noch in Prag bei Louis C.K. Und es war unfassbar großartig. Also sehr beeindruckend. Sehr, sehr beeindruckend, obwohl das natürlich nur eine ganz, ganz kleine, schmale Show ist. Also der gute Louis, großartiger US-Comedian und deshalb auch Grund, warum ich nach Prag fahre, weil der einfach irgendwie sich geweigert hat, nach Berlin zu kommen. Der macht Europa-Tour, aber kommt nicht nach Deutschland. Na gut, dann muss ich halt zu ihm. Und dann war es Prag. Prag war die Station. Prag ist eine super schöne Stadt. Hatte ich vorher auch schon mal besucht. Und Wahnsinn, 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 wie schön diese Stadt ist. Das habe ich schon fast vergessen. Aber unfassbar schöne Stadt. Viel zu kurz da gewesen in der Stadt auf jeden Fall. Montag irgendwie hin, Dienstag gleich wieder zurück. Montagabend war die Show. Aber es war unfassbar genial, diesen Typen einfach mal live zu erleben und auch zu merken, was für eine Routine, nein, nicht Routine, Routine vielleicht klingt auch schon wieder so negativ, aber was für ein Selbstbewusstsein Louis C.K. hat, wenn er auf der Bühne steht, die Art und Weise, wie er Erfahrung ist das Wort, was ich gesucht habe, mit welcher Erfahrung er dort auf eine Bühne tritt, die gar nicht seine ist, weil das hätte ja auch voll auseinanderfallen können. In Prag ausgerechnet, ja. Prag, in Prag, auf Englisch eine Show zu fahren, also ein paar tausend Leute waren da auch im Saal, die, glaube ich, sehr stark über seine eigenen Kanäle angesprochen wurden, was uns auch gewundert hat, als wir da waren, dass es keine Plakate irgendwie am Veranstaltungsort gab, auch nichts in der Stadt oder sowas. Es hat nichts darauf hingewiesen, so im Stadtbild, dass heute, also dass an diesem Abend diese Show irgendwie war oder dass Louis C.K. irgendwie kommt. Und das fand ich halt schon sehr beeindruckend, dass er A, diesen Saal voll gekriegt hat. Klar, es waren auch viele Amerikaner da oder zumindest englisch sprechende Menschen, aber man hat auch irgendwie Deutsch gehört. Ich glaube, ein paar Holländer haben wir auch irgendwie auf den Straßen gehört, auf dem Weg zur Location. Und es war schon ein bunt gemischtes Publikum, das aber durch dieses Sprachverständnis natürlich vereint war und durch diesen Bezug zu ihm. Und das fand ich halt sehr beeindruckend. Also der kann nach Prag reisen als Amerikaner, als amerikanischer Comedian und dort einen Saal füllen und wirklich auf den Punkt hin unterhalten. Also es hat alles funktioniert. Natürlich hat er auch ein bisschen den Raum getestet und das meine ich mit Erfahrung. Man hat gemerkt, wie er zwischen den Bits überleiten konnte natürlich, wie er sich auf Situationen einstellen konnte. Es gab dann irgendwie auch ein Problem noch in der ersten Reihe mit einem Sitzplatz, der irgendwie 10 Minuten nach Beginn immer noch nicht gelöst war und er darauf eingehen musste und trotzdem dann gleich wieder in seine Routine, sein Comedy-Stück zurückgegangen ist. Das war auch sehr beeindruckend, wie er sich von sowas nicht aus der Ruhe bringen lässt. Aber halt eben, ja, diese Erfahrung dort auf der Bühne zu sehen. Und wie gesagt, er hat den Raum, ich glaube schon, dass er den Raum auch so ein bisschen mit so dem einen oder anderen Comedy-Bit versucht hat. Also wer Louis C.K. kennt, deswegen, also ich schätze ihn halt, weil seine guten Stücke einfach sehr, ich will nicht sagen philosophisch sind, aber hängen bleiben. Und wer so seine Comedy-Specials kennt, das sind einfach sehr, sehr gute Alltagsbeobachtungen noch mal ein bisschen weiter gedacht und ein bisschen größer gedacht. Und das hat er hier bei der Show auch gemacht. Und da ging, glaube ich, so ein Stück, da hat er ein bisschen versucht, was zum Thema Abtreibung zu machen und sich darüber ein bisschen natürlich auch nicht zu amüsieren, aber das Thema halt humoristisch aufzuarbeiten. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass er von dem, dass er dieses Stück dann kleiner gemacht hat, als er eigentlich wollte, als er gemerkt hat, oh, der Raum reagiert da vielleicht ein bisschen anders, als er das gedacht hätte oder gewollt hat. Auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, dass das Thema schneller durch war, als es eigentlich hätte sein müssen. Aber, und das ist eben das Großartige, man hat es halt nicht gemerkt. Es ist halt eben nicht so, dass, ja, diese Erfahrung, diese Routine, die er hat, die war beeindruckend einfach mit anzusehen. Und natürlich hat unfassbar gut unterhalten. Ich hoffe auch und ich gehe davon aus, dass nicht Prag, aber dass natürlich diese Tour irgendwann auch nochmal als Special zusammengefasst wird und irgendwie bei ihm online erscheint. Und sehr, sehr schöner Abend, sehr, sehr inspirierend. Louis C.K. ist sowieso eine riesengroße Inspiration für mich, die Art und Weise, wie er arbeitet, wie er denkt. Also Interviews mit ihm sind auch immer sehr, sehr großartig und auf jeden Fall sehr beeindruckend und sehr inspirierend und sehr belebend. Ja, das war mein Reisetagebuch oder so ähnlich. Reisen ist wichtig. Reisen ist gut und Reisen ist wichtig. Ja, und dann kommen wir so langsam zum Feedback. Gab ein bisschen Feedback so auf die letzte State of the Unit, die auch irgendwie über 3 Millionen Kanäle irgendwie an mich herangetragen wurde. Ich weiß gar nicht, also Timo hatte sich gemeldet aus Kiel von Play Together Podcast. Schöne Grüße an dieser Stelle an die Ostsee. Und ich glaube, dass er das auch im Kommentarbereich zu der letzten State of the Unit irgendwie angemerkt hat und gefragt hat, ob es möglich wäre im Rahmen dieses Formats, dass ich auf Kommentare eingehe. Also auf, ich meine, die Website ist jetzt nicht die übersichtlichste, die wir haben, das weiß ich auch, und da möchte ich eigentlich auch nochmal Energie und Zeit reinstecken, um das zu verbessern. Aber man kriegt ja nicht so richtig mit, wo jetzt vielleicht auch zu einer alten Episode auf einmal irgendwie 3 Jahre später ein neuer Kommentar erscheint. Und da hatte er gefragt, ob ich das irgendwie vielleicht hier in der Sendung aufgreifen kann oder irgendwie drauf eingehen kann oder so. Möchte ich ungern machen. Ich möchte ungern dieses Format hier, was eigentlich gar nicht so sehr Format sein soll, mit dieser Kommentar-Kommentierungs-Rubrik irgendwie füllen. Also ich sehe das Problem auf jeden Fall an. Das ist keine Frage, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt hier viel auf Kommentare eingehen möchte, weil eigentlich auch, das sind dann wieder so größere Gedanken, die sich da gerade auftun, aber es ist glaube ich ein bisschen doof, wenn ich sowas jetzt hier, wenn ich meinen Kommentar auf Kommentare hier hinschieben würde, wo es ja eigentlich nicht direkt am Kommentar selber ist. Das Diskutieren im Netz, auch in Kommentarform, ist natürlich anstrengend, ja, aber ich glaube nicht, dass das eine gute Lösung für ein tatsächlich existierendes Problem ist. Das ist, glaube ich, so der Punkt, auf den ich hinaus will. Andererseits, vielleicht ein bisschen größer gedacht, ich mache mir auch Gedanken zum Thema Community. Also diese Community hier, was habe ich letztes Mal auch angedeutet, so der Hörervorschlag soll eigentlich auch wieder zurückkommen. Da bastel ich auch noch so ein bisschen dran rum, wie man das irgendwie machen kann. Und wie einfach wieder Austausch zwischen uns und auch zwischen euch besser gemacht werden kann. Und natürlich sind die Kommentare da bei uns ein wichtiger Faktor. Und ich glaube aber, dass das alles ein größerer Komplex ist, der mal angepackt werden sollte und möchte. Und deshalb, lange Rede, kurzer Sinn, ich würde jetzt hier ungern so etwas, also zu stark auf sowas eingehen, auf Kommentare irgendwie eingehen. Also ich möchte eigentlich nicht, dass die State of the Unit so eine Funktion für euch hat, dass ihr irgendwie hier mithört, um irgendwie zu wissen, was bei den Kommentaren im letzten Monat passiert ist. Dafür sehe ich diese Sendung eigentlich nicht. Punkt. Dann auch ein schöner Kommentar, ich weiß gar nicht mehr, der kam irgendwie auch über Facebook rein, und das ist ja sowieso, also diese Kommunikation im Internet, das ist ja alles auch sehr, sehr komplex und sehr, sehr, also diese ganzen 1000 Millionen Kanäle mit Twitter und Facebook und Twitter-Nachricht und Twitter-private Nachricht, und dann gibt's noch WhatsApp, und dann schreiben mir Leute noch per E-Mail, und mit manchen Leuten von euch schreibe ich irgendwie SMS, und das ist alles, es ist sehr, sehr kompliziert, es ist sehr, sehr unübersichtlich, aber irgendwie kam über Facebook ein Kommentar, der gesagt hat, schönes Ding und tolle Sendung, und ich weiß schon gar nicht mehr, wer das von euch war, verzeiht mir. Aber ja, weil ich in der letzten Ausgabe, glaube ich, immer so ein bisschen rumgestammelt habe immer drauf rumgeritten habe, wie lang die Sendung ist. Und da war so ein Kommentar, der gesagt hat, ey, steh doch mal zu dem Zeug, was du machst, und wir hören dir gerne zu. Und das war ein schöner Kommentar, weil das gut ist zu wissen, dass das so ist. Ich frage mich echt manchmal, also klar, ich frage mich, wer ihr seid, aber ich frage mich auch manchmal, wie ihr hier zuhört. Also dieses, das ist ja, wie gesagt, ihr seid diese Blackbox für mich, und ich denke mir auch oft, ich will euch auch nicht zu viel hinwerfen. Ich weiß gar nicht, ob ihr sagt, ja, immer mehr, komm, immer mehr, die Sendung könnte nicht länger sein und gerne auch noch irgendwie 5-mal die Woche und irgendwie noch 20 obendrauf, und irgendwo muss es ja eine Grenze geben. Ja, irgendwo ist, glaube ich, Schluss. Und deswegen versuche ich auch in diesen ganzen Veröffentlichungen und auch einen gewissen Rhythmus halt zu haben und nicht zu viel auf einmal rauszuhauen, sondern das Ganze auch mal ein bisschen auszudehnen, dass halt eher regelmäßig und auch gut platziert was kommt und nicht an einem Tag irgendwie 3 Sendungen und dann 3 Wochen gar nichts und so. Deswegen, ich weiß nicht, wann genug ist. Ich weiß nicht, wann ihr sagt, das war jetzt zu viel oder das ist immer noch zu wenig oder keine Ahnung, aber irgendwie fühlte sich das in der letzten State of the Unit so an, dass die sehr, sehr lang war und irgendwie auch zu lang. Aber es ist schön zu wissen, dass zumindest einige von euch, die sich dann zurückmelden, sagen, nee, ist nicht so. Und ich weiß sowieso, dass ich eigentlich noch viel selbstbewusster mit dem ganzen Kram hier umgehen müsste. Aber so bin ich. So bin ich. Genau, und dann ein Feedback-Thema aus der letzten Sendung oder vorletzten, ich weiß schon gar nicht mehr. Ich zähle hier nicht mit. Aber es ging um Ankündigungen. Also hatte ich irgendwie auch geäußert, dass ich weiß, dass es fehlt halt etwas. Früher haben wir am Ende jeder Sendung ankündigen können, was in der nächsten Sendung passiert. Und durch den neuen Produktionsprozess hier, durch wechselnde Gäste per Skype, und es ist halt eben jetzt auch ein größerer Aufwand, die Sendung vorauszuplanen, weil jetzt irgendwie ja, das komplexer geworden ist, wann hat wer Zeit und dann muss man ein Thema finden und manchmal ist das halt echt, braucht man 20 E-Mails, bis es hin und her geht und dann kann es passieren, dass eine Sendung, die für nächste Woche geplant war, auf einmal 3 Wochen nach hinten geschoben werden muss und so. Deswegen ist es schwer oder unmöglich, am Ende jeder Sendung anzukündigen, was in der nächsten Sendung passieren wird. Gleichzeitig sehe ich aber voll ein, dass das für euch natürlich sinnvoll ist, früher zu wissen, was in der nächsten Sendung drankommt, weil, habe ich auch gelernt im Laufe der Jahre, ihr gerne mal euch vorbereitet und natürlich die Filme irgendwie ja nachholt oder neu guckt oder auffrischt oder was auch immer. Aber natürlich ist die Sendung ja so konzipiert oder sind die Sendungen hier so konzipiert, dass ihr die Filme kennt und danach uns zuhört. Und natürlich ist es da sehr, sehr sinnvoll, euch vorher wissen zu lassen, was vielleicht dann irgendwie drankommt. Und deshalb ja, will ich das zumindest auf Twitter und Facebook in Zukunft verstärkter machen. Also das läuft jetzt auch erst an. Aber dort will ich eigentlich so mindestens ein paar Tage vorher, wenn nicht irgendwie eine Woche vorher oder so, aber schon vorher ankündigen, was in der nächsten Sendung drankommen wird. Mittlerweile ist der Produktionsprozess hier auch so, dass ich in der Regel die nächsten 1-2 Sendungen auch schon vorher auf Platte habe, bevor sie rauskommen. Also eher so ein bisschen ja, so mit 1-2 Wochen Vorlauf vorproduzieren kann, was auch sehr wichtig ist, weil, wie gesagt, manchmal dann irgendwie so nach hinten raus kann es passieren, dass ein Termin irgendwie wegbricht oder so. Dann ist immer besser zu sagen, alles klar, das ist jetzt nicht so schlimm, wenn nächste Woche der Termin nicht geht, weil bis übernächste Woche sind die Sendungen eh schon auf Festplatte und müssen nur noch rausgehauen werden. Weil das halt auch manchmal dann in der Vergangenheit passieren konnte und halt wirklich stressig war. Ja, wenn halt irgendwie Verabredungen, und ich verstehe es ja voll, ich meine, ich, ne? Also natürlich kann immer mal was dazwischen kommen und dann halt irgendwie da zu sitzen und zu sagen, oh scheiße, ich habe für diese Woche gar keine Sendung und natürlich möchte ich jede Woche eine Sendung fahren. Dann wurde es halt immer ein bisschen anstrengend, deswegen ist es jetzt so rum, dass immer ein bisschen im Vorfeld schon produziert ist und dadurch kann ich eben solche Sachen zwar nicht in den einzelnen Sendungen ankündigen, weil ich die Reihenfolge zum Zeitpunkt der Aufnahme manchmal noch gar nicht richtig weiß, aber ich weiß ja, was auf Platte liegt und die nächsten 1-2 Wochen dann erscheinen wird und genau so habe ich mir das jetzt überlegt. Das ist natürlich auch wieder nicht komplett perfekt, weil es im Blog selber ja nicht direkt einsehbar ist. Aber hey, ein Grund mehr, uns vor allen Dingen bei Twitter zu folgen. Facebook ist nicht so meins. Mache ich immer noch so ein bisschen mit, natürlich. Aber macht mal lieber Twitter. Twitter finde ich cooler, Twitter ist besser. Twitter ist so mein Ding. Und da gibt es auch mehr Quatsch, da gibt es auch mehr Zeug drumherum. Und da ist das ganz sinnvoll, glaube ich, uns zu folgen. @2nd_unit. Also die Zahl 2nd_unit. Und ja, ein Grund mehr, uns da zu folgen. Also macht das mal. Guti. So. Und damit zum nächsten riesengroßen Block. Euren Fragen. Auch so eine Sache, die sehr viel Spaß macht, im Rahmen dieses Formats mal so Fragerunden zu öffnen. Ihr habt sehr, sehr viele für diese Ausgabe geschickt. Und auch an dieser Stelle, ne, ein Grund mehr, Twitter, weil ich die über Twitter einsammle. Die könnt ihr über Twitter irgendwie direkt an uns stellen. Und am allerbesten mit dem Hashtag State of the Unit, also der Name dieses Formats, versehen, zusammengeschrieben. Und könnt ihr auch jederzeit, also ich mache zum Ende des Monats immer da so einen kleinen Aufruf und erinnere euch gerne dran, aber ihr müsst auch gar nicht darauf warten, dass ich mich bei euch melde. Wenn euch eine Frage einfällt, jederzeit, egal wo, das ist ja das Schöne, Twitter geht auch auf dem Klo, also schnell nebenbei einfach mal die Frage raushauen, mit dem Hashtag versehen und dann kommt sie auf jeden Fall an und dann werde ich sie eben im Rahmen dieser Sendung vorlesen und beantworten. Ich muss dazu sagen, Ich bin kurz davor, eine gewisse Regelung hier einzuführen. Es gibt viele Fragen und viele von euch fragen wiederholt. Also jetzt nicht die gleiche Frage, aber mal gucken, ob ich da vielleicht irgendwie in Zukunft sage, so jeder nur eine Frage oder sowas, mal gucken. Aber jetzt nicht und für die nächste auch noch nicht. Aber viele, viele Fragen. So, fangen wir einfach mal an, drüben bei Twitter. Und zwar kommt die von Enough Talk. Kennt ihr, hört ihr und mögt ihr hoffentlich. Da fragt der Arne, würdest du, in Klammern gelungene Blockbuster mit Superhelden oder Wüstenverfolgungsjagd, also große Filme als deine Liebsten ansehen? Ich glaube ja. Ich glaube ja, was nicht heißt, dass ich keine kleinen Filme mag. Im Gegenteil, also Letterboxd, auch ein schönes Filmnetzwerk, zwingt einen ja dazu, seine Lieblingsfilme auf 4 Stück zu reduzieren. Da habe ich 500 Days of Summer, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, den ersten Superman natürlich und Gone Girl. Wovon ich jetzt mal sagen würde, 2 kleine Filme, ein mittlerer und ein großer. Und ich glaube, das trifft vielleicht auch so diese Mischung ganz gut. Also so eine richtig gute, schöne Indie-Kiste kann mich auch begeistern. Aber grundsätzlich ist schon bei mir zumindest ein Interesse am großen Kino vorhanden, schon immer gewesen. Aber ja, ich finde auch, also ich habe da auch eine gewisse Neugier dran. Und ich finde auch, ich finde es schade, wenn gerade Filmfans und auch Filmnerds und Leute, die sich viel und intensiv mit Filmen auseinandersetzen, ich finde es zu einfach, über solche Sachen die Nase zu rümpfen und zu sagen, das ist für den Pöbel, damit müssen wir uns nicht beschäftigen und dann irgendwie ins obskurste Obskur-Kino abdriften. Ich meine, kann man machen, also das ist kein Vorwurf, aber da habe ich weniger Bock drauf. Klar, dadurch ist das obskurste Obskur-Kino eher so mein blinder Fleck, aber ich finde es schon interessant, weil so dieses Blockbuster-Kino natürlich auch, ich bin kein Sozialwissenschaftler, aber ja irgendwie so eine soziale Kommunikationsfunktion ja hat, also es rennen viele Leute ins Kino, um sich solche Sachen anzugucken. Und natürlich ist es eine gerechtfertigte Diskussion über die filmischen Qualitäten eines Avatar zu streiten oder auch Star Wars zu streiten oder auch Titanic oder eben Superheldenfilme zu streiten, keine Frage. Aber der Punkt, den ich machen will, ist, diese Filme sprechen so viele Leute an, dass das allein schon irgendwie für mich ein Wert ist, sich mit denen auseinanderzusetzen. Ich will wissen, was so viele Leute beschäftigt. Ich will wissen, wie diese Filme funktionieren, weil sie so stark rezipiert werden. Und das haben wir ja hier in der Sendung auch schon öfter mal gemacht. Wenn wir hier irgendwie über Transformers reden, wenn wir über 50 Shades of Grey reden. Also alles Sachen, bei denen ich im Vorfeld schon weiß, dass mir die Filme nicht gefallen werden, aber es gibt trotzdem einen Wert, sich über diese Filme oder sich mit diesen Filmen auseinanderzusetzen. Und das ist so meine Meinung. Klar, persönlich, Geschmack und so spielt da vielleicht auch mit rein. Aber das heißt nicht, dass da irgendein Film besser oder wertvoller ist als ein anderer Film. Ich will nur diesen Eigenwert von Blockbustern damit betonen. So, dann weiter Enough Talk. Da bin ich mal gespannt. Da gab es, glaube ich, so manche Fragen, die in diese Richtung gehen. Und zwar ist die Frage auch wieder von Arne, bahnt sich dein persönlicher Peak Superhelden an? Ich denke mal, dass damit gemeint ist, so eine gewisse Ermüdungserscheinung, weil der Peak ist ja so der Höhepunkt und danach fällt es wieder ab. Nee, weil ich nicht mit Geschmack so sehr daran gehe. Also, erstens finde ich es eigentlich schwierig, und das ist ja auch die heutige Zeit, aber ich finde es schwierig, Trends und Tendenzen im Moment erkennen zu wollen. Ein Peak erkennst du dann, wenn du weißt, dass es bergab gegangen ist. So, also im Rückblick erkennst du einen Peak. So, du weißt ja nicht, wie die Kurve weitergeht. Ne? Also wenn die Kurve noch sich bewegt, weißt du nicht, ob es irgendwann wieder nach oben geht und merkst, oh, da kam noch mal ein Peak hinterher oder, also ne, ihr wisst, was ich meine. Ich bin kein Mathematiker, aber ich würde sagen, rein mathematisch ist es halt schwer, einen Peak zu erkennen, wenn sich eine Kurve noch bewegt. So. Und deswegen weiß ich nicht, ob wir, und ich finde auch, also das liest man auch viel im Netz. Und ich verstehe das auch. Ich verstehe oder ich unterstelle einfach mal diesen Formulierungen, eine gewisse, ja, also bei den Fragestellern eine gewisse Ermüdungserscheinung von Superhelden oder von einem Thema. Und dass daher eigentlich so ein, also dass das der Auslöser ist, solche Fragen zu stellen oder in solchen Kategorien zu denken. Und das ist ja kein, also das machen ja viele und ich lese auch viele solche Sachen. Und das sind doch so Gruppendynamiken, glaube ich. Also wir sind jetzt alle, wir warten ja eigentlich alle darauf, auf den großen Marvel-Flop. Ja, viele sagen, oh, den haben wir schon 5-mal gesehen oder so. Das meine ich nicht, aber so genauso wie Pixar ja auch lange Zeit eigentlich unangetastet Filme machen konnte und alles, also auch ein finanzieller erfolgreich war und von Kritikern geliebt und so weiter und so fort. Und natürlich ist das ist Statistik. Ich bin, wie gesagt, kein Mathematiker, aber auch da, irgendwann muss der Misserfolg kommen. Irgendwann muss es gibt nicht das unendliche Wachstum und auch Marvel und Disney kann nicht unendlich wachsen und irgendwann muss auch diese Vorherrschaft der Superhelden, der Blockbuster, whatever, vorbei sein. Aber ich finde es halt eigentlich ein bisschen ermüdend, das jetzt irgendwie im Moment feststellen zu wollen. Können wir das nicht irgendwie dann, wenn das irgendwann mal abgeschlossen ist? Also ich meine, ein ich weiß nicht, wie es mit anderen Genres ist oder mit anderen Motiven irgendwie, aber so ein stellt man die Frage bei Science Fiction? So, wo ist der Peak Science Fiction? Wann war der? Weiß ich nicht. Ich will einfach gute Filme sehen. Aber natürlich, also ich will diese Frage hier nicht irgendwie komplett kaputt reden, sondern natürlich, ich weiß, das ist ein aktuelles Thema, ein relevantes Thema. Auch eine schöne Frage, auch wieder in Naftalk. Wie gehst du in der Stadt der unbegrenzten Filmmöglichkeiten in der Regel ins Kino? Ich vermute, Arne meint Berlin. Und ich muss echt überlegen. Also die erste Antwort, viel zu selten. Viel zu selten, dass ich hier ins Kino gehe. Aber sonst, ich meine, ich bin jetzt ein knappes Jahr hier, 11 Monate, 11,5 oder so. Gar nicht mal so viel anders als in Kiel, würde ich jetzt erstmal so an erster Stelle sagen. Also ich meide die großen Kinos, ich meide die Multiplex-Ketten. Da bin ich auch ein paar Mal auch hier in Berlin auf die Schnauze geflogen. Bestes Beispiel, ich glaube, das ist sogar noch im Podcast auch gelandet. Star Wars, den ich hier in einem großen Kino gesehen habe. Was ich furchtbar fand, weil wir eine Pause bekommen haben in einem Film, der keine Pause benötigt. Und deswegen, ich meide eher die großen Kinos. Klar, meine Filme müssen im Originalton laufen, also suche ich mir da auch eher dann so die Nischenkinos, die es im O-Ton irgendwie zeigen. Da gibt es eben hier auch eine größere Kinogruppe, so ein Konglomerat, glaube ich, in Berlin, die York-Kinos, die so aus mehreren Einzelkinos, glaube ich, so zusammengeschlossen sind. Und die gefallen mir sehr, sehr gut. Das ist halt schon, das ist so das, was ich aus unserem Stammkino in Kiel kenne, so eine Mischung aus Indie, Arthouse, aber es darf auch populär sein. Und die haben ein sehr, sehr schönes Kino in Neukölln, das Rollberg-Kino, ich glaube, das ist das, was einfach so das O-Ton-Kino auch dieser Kinogruppe ist. Da habe ich dann eben auch neulich Suicide Squad im O-Ton irgendwie gucken können, ohne 3D-Quatsch und so. Und das ist dann eher so das, worauf ich mich einlasse. Ein bisschen jetzt im Sommer habe ich Freiluftkino auch mal hier mitgenommen, aber ich bin vielleicht noch eher auch dabei, Kinos, also die Kinolandschaft hier auch noch zu entdecken. Das ist auch noch so ein Punkt. Also wie gesagt, viel zu selten, aber dann auch gerne mal zu irgendwelchen Anlässen in ein Kino, in dem ich vorher noch nicht war, um eben auch die Kinos als Ort und auch als Seele und als Raum irgendwie auch kennenzulernen. Und da ist noch eine ganze Menge Luft nach oben. Und ja, da geht noch was. Genau, David hatte auch noch eine Frage gestellt. Das ging eigentlich in Ergänzung an diese Peak-Superhelden-Geschichte. Er fragt nämlich weiter, glaubst du, dass Peak Marvel schon erreicht ist oder kurz bevorsteht? Auch da weiß ich nicht. Solange Marvel-Filme rauskommen, habe ich keine Ahnung, ob der nächste nicht noch besser sein kann als der davor. Und ich bin überhaupt nicht ermüdet bei Marvel. Superhelden, so, da gibt es ja noch ein paar Fragen gleich hinterher. Also da werden wir auch noch irgendwie drauf zu sprechen kommen. Ich bin auch, das ist auch irgendwie so, ich weiß nicht, jenseits von Geschmack auch irgendwie. Ich lasse mich da auch gar nicht so sehr von Geschmack leiten. Klar, es gibt den Film, auf die freue ich mich mehr als auf andere, aber ich will sie alle sehen, ich will wissen, was da los ist. Mich interessiert ja der Genre, die Superhero Unit ist ja auch dadurch gegründet und ich weiß es nicht, aber klar, es wird irgendwann, wir warten alle nur drauf, dass wirklich auch irgendwie der kommerzielle Flop kommt und diese Hitmaschine Marvel ins Wankeln gerät und irgendwie, das ist ja ganz normal, dass jede Erfolgsgeschichte, also wir lieben Erfolgsgeschichten so als Mensch und als Gesellschaft, aber wir lieben ja noch mehr, wenn irgendwie der große Star fällt und dann lieben wir es ja noch im dritten Akt, die große, große Redemption-Geschichte, dass dann irgendwie der geläuterte Held, der geläuterte Star, der geläuterte Hit dann in seinem großen Comeback wieder zurückkommt und keine Ahnung, ob das mit Marvel auszulaufen wird. Aber ganz konkret kann ich sagen, das Beste an Suicide Squad war der Trailer zu Doctor Strange. Der war großartig. Ich hatte den vorher gar nicht so gesehen. Das Ding sieht aus wie ein Inception mit Benedict Cumberbatch im Marvel-Universum. Man mag mich sehr leicht begeisterbar schimpfen, aber das interessiert mich. Das interessiert mich voll. Und ja, mal gucken, was diese ganze Marvel-Maschinerie noch so hervorbringen wird. Dann schreibt uns Arne auf Twitter als @jackermonkey, also der Enough Talk Arne schreibt dann über Privataccount und fragt, wann gibt es wieder David Lynch bei Second Unit? Ja, gute Frage eigentlich, ne? Wir hatten David Lynch mit seinem Mulholland Drive mal hier. Also, wir haben den Film besprochen. Er hatte leider keine Zeit. Sollten wir mal wieder machen, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, diese Frage impliziert ja eigentlich vielleicht noch ein gewisses Interesse an David Lynch. Vielleicht, Arne, sollten wir beide das uns mal irgendwie vornehmen. Und du müsstest mir und uns vielleicht Lynch mal näher bringen. Aber klar, sollte man mal machen. Vielleicht sollte... meldet euch. Nervt mich damit mal ein bisschen. Ich weiß ganz genau, dass sobald hier irgendwie gleich auf Stopp gedrückt wird und die Tasse leer ist, dann habe ich es auch schon wieder vergessen. Aber meldet euch. Das vielleicht kriegen wir es auch mal über Hörervorschlag oder so hin. Aber hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Macht Lynch eigentlich? Er macht doch, glaube ich, gar keine Filme mehr so richtig, oder? Er macht doch jetzt hier Twin Peaks nochmal. Also irgendwie Reboot oder Dingsbums, Fortsetzung dazu. Aber sein filmisches Werk ist ja eigentlich auch sehr übersichtlich. Naja, irgendwann mal. Dann fragt Arne weiter. Welche Strömung der Filmgeschichte, zum Beispiel Nouvelle Vague, Giallo, italienischer Neorealismus, sind ein blinder Fleck? Kann ich sagen, alle. Also alle erwähnten. Ich habe so viele blinde Flecke, das ist unfassbar. Strömung der Filmgeschichte, klar, Filmwissenschaft studiert und so, auch ein bisschen mit Filmgeschichte auseinandergesetzt. Also ich muss echt sagen, so persönliches Interesse, persönlicher Drang, sich mit Sachen auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, echt, und das schlägt auch wieder auf dieses Thema vorhin zurück, sind echt so Blockbuster, ne? Ich glaube, so in 70er, 80er, als das alles so groß wurde, so da bin ich, glaube ich, eher, ich meine, das ist ja auch immer so eine Alterssache, ich bin 87 geboren, klar kriegt man da irgendwie vielleicht auch nochmal so das Jahrzehnt vor einem selber irgendwie mit. Aber das ist schon ein größerer Aufwand oder ein größerer Push für mich, dann noch weiter in die Filmgeschichte zurückzureisen. Im Rahmen des Studiums habe ich mal ein bisschen was zu Film Noir gemacht in einem Seminar. Ja, da sind so einige blinde Flecken. Da sind so einige blinde Flecken dabei. Wie gesagt, jetzt neulich irgendwie Fassbinder für mich entdeckt, den ich irgendwie auch noch mal mehr ergründen wollen würde, auch noch mal hier irgendwie mit einer Sendung besprechen und so. Aber auch da, wenn ihr sowas irgendwie haben wollt, wenn ihr die Experten seid, wenn ihr die Themen irgendwie parat habt, wenn ihr für eine Sache brennt, ja, dann meldet euch mit dieser Sache. Twitter, Facebook, gerne per Mail. Meldet euch und dann kriegen wir das garantiert hin, so wie, ne, Thomas mit seinen Godzilla-Filmen und Miriam mit Hunger Games und so, das gefällt mir sehr, sehr gut, wenn begeisterte Leute mir ein Thema näher bringen können, was ich vorher so nicht kenne, dann ist das für mich sehr, sehr schön und sehr, sehr gut und ich glaube, das macht auch sehr, sehr gelungene gelungene Sendung. Genau, Arne fragt noch im zweiten Tweet hinterher, und planst du dich mit ihnen in Zukunft eventuell in der Second Unit näher auseinanderzusetzen, also mit diesen Filmströmungen? Nein, geplant ist da jetzt erstmal nichts. So viele Planungen gibt's auch gar nicht, so große Planungen. Die sind jetzt momentan eher so ein bisschen an Filmreihen mit Hunger Games und Harry Potter erstmal gekoppelt so. Aber ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, und wer weiß, was die Zukunft bringt. Aber klar, wenn ihr da irgendwie das beschleunigen wollt, dann meldet euch auf jeden Fall. Dann fragt der Monstermatscher. Fragt mich, was machst du zurzeit und was ist dein Lieblingsfilm? Ersteres musst du nicht beantworten. Was mache ich zurzeit? Ich trinke Federweißer. Prost. Ich schwitze. Ich genieße den Sommer. Das bisschen. Nein, nicht das bisschen. Der knallt ordentlich rein. Also hier die Hitze und so. Aber ja, was mache ich? Ich gehe mal davon aus, dass du das auch alles ein bisschen in Richtung Beruf und sowas irgendwie meinst. Ich mache ein bisschen was hier und ich mache ein bisschen was da. Einen kleinen Job habe ich in so einer Agentur, da geht es um Qualitätskontrolle von digitalen Filmen. Da muss ich halt Filme gucken, die dann später bei iTunes und sonst wo und Netflix landen, und muss die halt auf Fehler und Audio und Video und Untertitel und sowas alles irgendwie gucken und kontrollieren. Deswegen ist meine Letterboxd-Liste auch manchmal sehr, sehr strange, mit sehr, sehr merkwürdigen Filmen in meinem Filmtagebuch da irgendwie vermerkt. Das ist dann sehr wahrscheinlich irgendwie für die Arbeit. Aber in der Hauptsache versuche ich hiermit ein bisschen mehr zu machen, stecke hier natürlich viel Zeit rein und versuche mich, ich glaube, das habe ich letztes Mal schon mal angedeutet oder auch nicht, ich versuche mich auch ein bisschen in Richtung Medienpädagogik auszubreiten und versuche einfach mit und um das Thema Film und Medien voranzukommen. Das ist so eine halbe Antwort, glaube ich, aber so ist es. Und was ist dein Lieblingsfilm? Solche Fragen sind immer schwierig, ne? Was ist ein Lieblingsfilm? Je nach Verfassung, je nach Tageszeit kann es wechseln. Sich da auf einen einzigen Film zu beschränken, ist schon echt fies. Ich habe eine Menge Lieblingsfilme. Aber nee, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann nicht sagen, was mein Lieblingsfilm ist. Ich glaube, so fühlen sich Eltern, wenn sie gefragt werden, was ist dein Lieblingskind? So, ja, das geht nicht. Wie gesagt, auf Letterboxd so diese vier Filme, ich glaube, das deckt irgendwie auch so stellvertretend ein so meinen Filmgeschmack irgendwie ab. So gerne kleinere Sachen, gerne auch so diese romantischen Filme mit so einem schönen Twist. Gerne was Großes, gerne was Mittleres. Bunt gemischt irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, ob es ein Filmgenre gibt. Was ich so gar nicht gucken würde. Ich weiß, im Musikbereich ist es Reggae. Ich kann mit Reggae überhaupt nichts anfangen. Vielleicht ist es das Musical. Also Filmmusical. Vielleicht ist das... Andererseits ist es natürlich auch wieder geil, genau sowas dann in der Sendung mal zu machen. Also das wollte ich auch schon seit Jahren im Grunde genommen machen. Halt, ne, blinde Flecken und so. Nächste Frage, auch von David wieder. David Noack fragt, hast du X-Men Apocalypse gesehen? Und was hältst du von dem Film? Nein und weiß ich nicht. Sind die X-Men-Filme das bessere MCU? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Also den Apocalypse, den habe ich auch irgendwie, den habe ich verpasst. Irgendwie war auch die Lust gar nicht denn so da, als er rauskam, weil der in der Kritik jetzt nicht irgendwie, ja, nicht interessant klang. Also so habe ich die Kritik wahrgenommen, dass der eher so mittelmäßig ist. Und ich finde, Mittelmäßigkeit ist immer so ein bisschen, Suicide Squad war ja sehr kontrovers. Und das allein ist für mich irgendwie Grund genug, um zu sagen, ich will ja wissen, was da passiert. Und X-Men Apocalypse ist jetzt so ein Ding, ich glaube, den werde ich mir mal so um Weihnachten rum, hoffentlich gibt's den da schon ein bisschen günstiger, als Blu-ray schießen. Und dann irgendwie auf Blu-ray nachholen. Ich habe aber auch schon drüber nachgedacht. So dieses ganze Superhelden-Thema, und man muss ja auch ein bisschen pragmatisch irgendwie vorgehen. Und ich genieße das total, mit der Superhero-Unit da durch dieses filmgeschichtliche Genre durchzureiten, weil da einfach echt Filme dabei sind, die ich sonst so nicht gucken würde. Also jetzt nehmen wir auch bald die Episode zu dem Captain America von 1990 auf. Das wird jetzt auch die Tage verfügbar sein Ende August. Und den Film habe ich zum Beispiel, glaube ich, seit 3 Jahren im Schrank stehen als DVD. Damals gekauft mit dem Wissen, dass das ein ziemlicher Quatschfilm sein soll. Aber das hat mich halt interessiert. Und jetzt habe ich ihn endlich mal geguckt, weil der halt Programm in der Superhero-Unit ist. Und wenn der da nicht Programm gewesen wäre, dann wäre der wahrscheinlich immer noch 3 Jahre im Schrank verstaubt. Aber es gibt halt so ein paar Filme, ein paar Superheldenfilme, so bei denen ich jetzt auch sage, die muss ich vielleicht nicht sofort im Kino sehen, weil im Schrank will ich sie sowieso alle haben. Dann langt es auch, die später auf Blu-ray nachzuholen. Und vor allen Dingen ist es dann natürlich auch noch mal ein bisschen schöner, wenn du eine Blu-ray kaufst oder eine DVD kaufst, bei denen du den Film noch nicht kennst. So, die stellst du nicht einfach nur so ungesehen ins Regal, sondern die willst du dann noch mal gucken und dann ist das alles noch ein bisschen schöner. Aber die Frage, ob die X-Men-Filme das bessere MCU sind, weiß ich nicht. Aber ich glaube, X-Men ist für mich jetzt auch erst, oder diese Fox-Nummer ist für mich auch erstmal so ein Ding, damit bin ich, glaube ich, im Kino durch. Es werden immer mehr Superheldenfilme, deswegen vielleicht auch diese Peak-Fragen, weil immer, es wird immer größer, ja, eine gewisse Blase ist da ja vielleicht auch festzustellen, die immer größer wird. Und ich glaube, dass mir das, also wie gesagt, so aus der Kritik jetzt zu Apocalypse, der scheint so wenig zu machen, so unbedeutend zu sein für sich, für das Franchise, für die Geschichte, für das Genre, dass ich damit, glaube ich, echt durch bin. Also na klar, mich interessiert das, was Marvel macht. Ich finde das grundsätzlich sehr interessant, sehr spannend und auch in der Regel gut, was Marvel da macht. Und deshalb gucke ich mir das an. Ich weiß nicht, ob diese DC-Kiste für mich noch eine Kinoauswertung verdient. Nach Suicide Squad bin ich echt so, also direkt nach dem Kinobesuch war ich so sauer, wirklich sauer. Ich bin echt gespannt, wie heute Abend diese Sendung mit Patrick wird. Aber ich war so sauer nach dem Ding, dass ich, also ne, es gibt ja dieses schöne Sprichwort, dieses englischsprachige Sprichwort, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Ich glaube so rum. Und so fühle ich mich gerade, ja. Man of Steel war jetzt schon nicht so gut, aber gut, er war noch nicht irgendwie in so einem Filmuniversum verortet. Dann Batman vs. Superman, war jetzt auch nicht der Knaller. Und Suicide Squad ist für mich irgendwie absoluter Griff ins Klo. Auch fundamental und systematisch. Jetzt nicht nur, dass ich sage, der Film war jetzt nicht gut, sondern für mich stellt sich da jetzt eine Marschrichtung heraus bei DC. Eine Herangehensweise, das Universum baut sich ja jetzt langsam auf. Und das finde ich alles kaputt. Das ist alles für mich kaputt. Und da habe ich auch irgendwie keinen Bock mehr, das irgendwie mit Geld zu bewerfen. Deswegen bin ich da, glaube ich, raus. Also ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwann, vielleicht relativ bald, dieser Punkt kommt, dass ich sage, jupp, ich gehe 3-mal ins Jahr ins Kino für Marvel. Guck dann noch so links und rechts, was so die wirklich die Highlights sind, so wie jetzt irgendwie Deadpool, der ja auch sehr, unabhängig von der Qualität, der sehr der Wellen geschlagen hat. Und solche Sachen würde ich mir dann vielleicht nochmal angucken. Aber ich muss nicht alles im Kino mitnehmen. So, jetzt kommt Patrick vom Bahnhofskino und ich glaube, mit Fragen, die mich extrem überfordern. Patrick fragt, dein liebster noch lebender Filmemacher, dessen letzter guter und oder erfolgreicher Film mindestens 30 Jahre zurückliegt. Ich weiß gar nicht, ob ich dir einen Filmemacher nennen könnte, der überhaupt vor 30 Jahren irgendwie schon Filme gemacht hat. Ich habe das Gefühl, ich bin so im aktuellen Kino unterwegs und dann eben noch diese Einschränkung mit der letzte schon 30 Jahre, also der letzte gute schon 30 Jahre zurück. Keine Ahnung. Kann ich dir echt nicht sagen. Würde mich auch mal interessieren, was ihr da draußen irgendwie, ob ihr so was beantworten könntet. Aber klar, ich habe halt echt so diese, ich habe schon eine Lücke, was echt so alte Filmemacher oder nicht alte Filmemacher, aber eher vergangene Filmemacher oder so. Da ist schon echt Lücke bei mir. Deswegen muss ich diese Frage leider unbeantwortet lassen. So, jetzt kommt die nächste, auch von Patrick, und er schiebt hinterher und fragt, meine 3 liebsten Filmmonster, in Klammern Dinosaurier zählen nicht. Schade eigentlich. Ich glaube, meine liebsten Filmmonster, also da muss ich echt an erster Stelle sagen, Godzilla, also ohne jetzt Reihenfolge vielleicht aufzumachen, aber Godzilla ist echt schon, auch durch diese Podcasts, die wir gemacht haben, die Filme, die wir geguckt haben, ich glaube, Godzilla ist da echt für mich sehr, 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 sehr bedeutend. in der Regel irgendwie, also auch dieses Monströse, das Große, diesen Katastrophenmonsterfilm, das finde ich schon sehr, sehr cool. Was gibt's denn noch für Filmmonster so? Die 80er waren ja, glaube ich, voll damit, ne? Gremlins vielleicht. Die Mogwais, die zu Gremlins werden, auch eine schöne Sache. Gibt's im Superheldenbereich Filmmonster? Gar nicht so sehr, ne? Hier der Fantastic Four-Mensch. Der Josh Trank hat es mit dem letzten Jahr versucht, eher so als Monsterfilm zu machen. Auf jeden Fall Godzilla. Godzilla ist sehr weit oben. Gremlins vielleicht auch noch. Müsste ich mal echt länger drüber nachdenken. Filmmonster. Könnt ihr wahrscheinlich auch viel, viel besser beantworten als ich. Dann fragt der Mojo Monkey, anknüpfend an diese Filmmonster-Frage, was meine Lieblingsfilmwaffe bzw. coolste Waffe ist. Stift, Keyboard etc. zählt nicht. Schade, weil ich hätte jetzt... Ist ein Hammer eine Waffe? Also zählt das dazu? Weil der Hammer in Drive und der Hammer in The Raid 2 schon eine geile Nummer waren. Also so gerade dieser Twist, einen eher alltäglichen Gegenstand zu nehmen, der erst dann in Benutzung zur Waffe wird, ist natürlich schon eine coole Sache. Ansonsten weiß ich gar nicht, ob ich eine Lieblingsfilmwaffe habe. Lieblingsfilmwaffe? Nee, glaub nicht. Glaube ich nicht. Auch sehr schön, Frage von Mirko Kuschel. Der fragt, was sagst du zur bisher katastrophalen Blockbuster-Season? Ist das Ende des Sequel- und Reboot-Wahns? Ist das Ende des Sequel- und Reboot-Wahns und der Sieg der TV-Serie? Also erstens war ich gar nicht oft genug dieses Jahr im Kino, um irgendetwas zur Season aussagen zu können. Keine Ahnung, was habe ich denn gesehen? Batman vs. Superman, Captain America im Frühjahr. Suicide Squad, jetzt noch hier Ende September findet Dory, also ich weiß nicht, ist das auch ein Blockbuster? Ich glaube ja. Kann ich nicht viel zu sagen. Mich hat aber auch dieser Diskurs oder dieses Denken in einer Season, also in einem Jahrgang, um es vielleicht so auszudrücken, hat mich auch irgendwie mal ein bisschen irritiert. Also ich kriege das ja auch so auf Twitter mit und dann wird das ja auch irgendwie in anderen Podcasts oder auch irgendwie in Filmkritiken oder so. Das schwingt schon, also ich habe schon mitgekriegt, dass irgendwie dieses Jahr, dieses Kino-Blockbuster-Jahr wohl sehr enttäuschend sein soll. Aber irgendwie weiß ich auch nicht, ob dieses Denken eigentlich so förderlich ist. Weil was haben diese Filme gemeinsam, außer dass sie zufällig im selben Jahr rauskamen? Vielleicht in einer relativ ähnlichen Zeit produziert wurden? Ist das Gemeinsamkeit genug, um da in irgendeiner Form diesen Kontext aufzumachen? Also was gewinnt man durch diese Gruppierung von Filmen in einem Jahrgang? Ist das sinnvoll oder ist das nicht sinnvoll? Müsste man nicht eher Filme mit Motiven zueinander ordnen oder Genres oder keine Ahnung. Aber irgendwie fand ich das auch schon immer so ein bisschen, dann hast du halt irgendwie mal ein Jahr nur Gurken im Kino. Das Jahr davor war vielleicht besser oder 3 Jahre später kommt dann das Hammerjahr, ist halt irgendwie... Also, ne, es geht immer auf und ab. Es gibt keine Konstanz in gar nichts. Also, warum sollte das jetzt irgendwie das Kino oder Blockbuster irgendwie, warum sollte das eine Ausnahme sein? Und dann natürlich auch die Frage, ist das Ende des Sequel- und Reboot-Wahns? Erstmal würde ich unterstreichen, also ich sehe da keinen Wahn. Ja, Sequels und Reboots sind schon sehr prominent. Aber für mich impliziert das irgendwie, früher war alles besser, aber war es auch nicht. Also früher waren es halt irgendwie denn die Romane, die verfilmt wurden. Jetzt ist es halt der Trend, dass es irgendwie Comics sind. Klar, es verändert sich auch was. Hatten wir auch neulich über Twitter ein bisschen mit Daniel vom Spätfilm und Nils von der Cinecouch hatte ich irgendwie drüber diskutiert. So das Star-System ist vielleicht auch eher vorbei. Und jetzt sind es halt Marken, die eher Leute ins Kino locken. Und genauso ist, also Hollywood ist halt eine Trendmaschine. Und Hollywood schnappt sich immer den Trend, der am besten verkauft. Und wer weiß, vielleicht ist der Trend des Sequels vorbei. Auch da, ne, ist ja wieder so dieses Ding so, im Moment kannst du ja gar nicht entscheiden, ob jetzt die Kurve nochmal nach oben oder nach unten geht. Deswegen lass uns vielleicht nochmal 5 Jahre warten, dann gucken wir zurück und dann können wir sagen, okay, da hat sich was verändert im Jahr 2016. Aber ja, weiß ich nicht. Also ich habe auch ein paar ganz kluge Kommentare gelesen. Oder, also man kann diese Beobachtung ja ganz vorsichtig mal anstellen, dass wirklich dieses Jahr anscheinend einige Fortsetzungen hart gefloppt sind. Und vor allen Dingen auch Fortsetzungen zu Filmen, die gar nicht gewünscht waren. Ich glaube, Alice im Wunderland hat eine Fortsetzung gekriegt, die wollte wirklich keiner sehen und dementsprechend ist das Ding auch im Kino gefloppt. Fortsetzung zu was war das? Ich glaube sogar auch die Unfassbaren 2 war, glaube ich, auch nicht so erfolgreich. Also schon eigentlich so etwas, was früher, glaube ich, eher durchgegangen ist und auch Leute ins Kino gelockt hat, ist jetzt irgendwie, zieht nicht mehr so, ist vielleicht auch vorbei. Vielleicht ist das tatsächlich vorbei. Man weiß es nicht. Aber der Punkt ist, und auch das wird man erst dann in ein paar Jahren vielleicht sehen können. Aber ich kann mir vorstellen, dass durch den Trend der Mega-Blockbuster, sowas wie Star Wars und sowas wie Marvel und sowas wie Pixar oder sowas, also wirklich diese fetten, also wir leben in einer Zeit, in der immer mehr Filmen erwartet wird, dass sie so 1 Milliarde weltweit einspielen. Und das dann auch teilweise tun. Ich kann mir vorstellen, dass sich da einfach das Kinoverhalten ändert und dahin gruppiert. Wir kriegen jedes Jahr mindestens 1 Star Wars, wir kriegen jedes Jahr 3 Marvel und irgendwie 1 Pixar und also es ist alles vorhersehbarer geworden. Aber ich glaube, das reicht vielen Leuten auch. Also viele Leute gehen, glaube ich, irgendwie 2-mal im Jahr ins Kino und dann ist es halt irgendwie einmal Star Wars und dann ist es irgendwie einmal der neue Transformers, ja, bei Videospielen genauso. Call of Duty ist immer noch riesengroß, weil viele Leute kaufen sich irgendwie 2 Spiele im Jahr und das ist FIFA und das ist Call of Duty und das reicht denen und das ist ja auch okay. Und da kann ich mir schon vorstellen, weil Star Wars ist eine Sequel-Maschine, Marvel ist eine Sequel-Maschine, also ich glaube nicht, dass uns Sequels komplett abhanden kommen, aber wer weiß, vielleicht bricht da irgendwo der nächste Mittelbau bei Filmen einfach weg. Ja, wir haben keine Filme mit mittlerem Budget mehr. Es gibt nur noch die Indie-Filme für irgendwie 1 Million Euro und es gibt irgendwie die Blockbuster für 200 Millionen Euro und alles dazwischen ist irgendwie weg. Genauso kann ich mir vorstellen, dass es halt eben auch diese in Anführungszeichen mittelerfolgreich sein müssenden Fortsetzungen irgendwann nicht mehr geben wird, sondern dass man sagt, okay, wir pressen jetzt hier irgendwie originelle Filme in diese Indie-Schiene und die dürfen irgendwie nicht mehr als 5 Millionen Euro kosten oder Dollar kosten. Und ganz nach oben hin pumpen wir alles ins große Kino für 200 Millionen und dann müssen es aber auch Fortsetzungen sein, bei denen wir wissen, die will wirklich jeder sehen, weil die muss dann auch jeder sehen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass sich gar nicht so viel verändern wird, manches schon. Der Sieg der TV-Serie ist, glaube ich, auch so ein bisschen herbeigeredet, weil wann haben TV-Serien verloren und wie siegen sie jetzt und über was siegen sie jetzt? Aber gut, klar, Netflix ist vielleicht auch irgendwie so ein Faktor, der vieles verändert, aber irgendwie glaube ich das alles gar nicht. Irgendwie glaube ich auch gar nicht, also alles wird gut. Alles wird gut und es wird tendenziell eher genauso weitergehen wie bisher, als die große Revolution, die jetzt alles verändert. Und wenn, dann sind wir auch erst in der Lage, im Rückblick diese Punkte, diese Peaks und Revolutionen und Trends festzustellen, weil im Moment ist das irgendwie immer schwierig. Das war sehr viel gerade, ich brauche einen Schluck. So, dann fragt David, was ist die Filmszene des Jahres? Zum Beispiel die Szene von Batman im Warehouse, ich glaube aus Batman vs. Superman oder Quicksilver in X-Men Apocalypse oder was anderes. Wie erwähnt, X-Men Apocalypse habe ich nicht gesehen. Keine Ahnung, was da mit Quicksilver los war. Szene des Jahres, Gott, da bin ich echt überfragt. Habe ich mir noch gar keine Gedanken zu gemacht. So spontan irgendwie würde ich, glaube ich, eher so was Kleineres nehmen. Ich weiß, also für mich, ich weiß nicht, ob ich das als Szene des Jahres bezeichnen kann. Mir ist hängen geblieben ein Moment aus der Bunker, habe ich, glaube ich, auch in der Sendung erwähnt, den ich sehr, 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 sehr schön finde, als nämlich der Vater seiner Familie und dem Studenten zur Abendunterhaltung aus einem Witzebuch vorliest, aus einem deutschen Witzebuch vorliest und sich dabei wie ein Clown schminkt und irgendwie einen furchtbaren Witz rezipiert, um ihn dann zu erklären. Das ist für mich ein richtig geiler Moment im Film und irgendwie auch so generell gewesen. Also das ist ein kleiner Moment, das war keine große Action oder so, aber irgendwie trage ich den glaube ich, seit der Filmsichtung so mit mir rum. Das fand ich sehr, sehr geil. Das fand ich einfach auf den Punkt gespielt und geschrieben. Ja, dann hat sich Mojo Monkey nach dieser Twitter-Diskussion um irgendwie das Star-System natürlich mit Augenzwinkern eingeschaltet und fragt, was sind deine drei liebsten Hollywood-Stars und warum? Gute Frage. Hollywood-Stars nehme ich jetzt einfach mal gleichbedeutend mit Schauspielern, weil Tarantino ist auch ein Hollywood-Star. Oder Nolan oder weiß ich nicht. Kevin Feige ist auch ein Hollywood-Star. Man weiß ja nicht, Star ist ja irgendwie, ne? Kann ja alles sein. Aber bei Schauspielern muss ich immer noch sagen, ich habe mich lange nicht mehr mit ihm intensiver beschäftigt, aber Joseph Gordon-Levitt mag ich sehr, sehr gerne. Ist jetzt nicht der beste Schauspieler, aber ich habe mich mal ein bisschen mit ihm so beschäftigt und Interviews und seine Filmografie finde ich halt eben sehr schön, weil ich das Gefühl habe, das ist ein Typ, der viel ausprobieren will. Der könnte die einfache Schiene fahren und irgendwie so wie früher Matthew McConaughey einfach nur irgendwelche romantischen Komödien spielen und irgendwie für sein Lächeln bezahlt werden. Ich habe das Gefühl, der Typ will aber was und will sich immer wieder neu ausprobieren und immer wieder experimentieren und wachsen. Und das finde ich sehr schön, wenn Schauspieler das wollen, wenn überhaupt Menschen das irgendwie wollen. Und deshalb mag ich ihn immer noch sehr, sehr gerne. Und jetzt spielt er irgendwie in einem Snowden-Film von Dingsbums mit hier. Finde ich auch sehr interessant. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich habe den Film auch, also ich werde ihn, glaube ich, nicht im Kino gucken, aber den werde ich nochmal nachholen. Aber es finde ich gut. Ich habe das Gefühl, Joseph Gordon-Levitt ist so einer, der nicht unbedingt den leichtesten Weg für sich irgendwie gewählt hat, sondern viel ausprobiert. Und das finde ich sehr, sehr schön. Ich weiß gar nicht. Dann hört es irgendwie auch schon wieder auf bei mir. Schauspielerinnen sind, glaube ich, auch ein blinder Fleck bei mir. Da gibt es einige gute, auf jeden Fall. Caroline Herfurth ist mir irgendwie immer noch, wächst mir immer mehr ins Herz, so nach dieser Kinderfilmsichtung hier neulich. Rico Oscar und die Tieferschatten. Ich glaube, die müsste ich mir irgendwie auch noch mal genauer anschauen, was die sonst so spielt. Und ich glaube immer noch, für mich Jim Carrey. Der hat lange, glaube ich, nichts Gutes mehr gemacht. Ich habe neulich irgendwie wieder über Truman Show geredet. Der ernste Jim Carrey, der Eternal Sunshine Jim Carrey, der Truman Show Jim Carrey und der Man on the Moon Jim Carrey. Also das waren, glaube ich, auch drei Filme, die er so hintereinander gemacht hat. Der ist schon echt gut. Also die gefallen mir sehr, sehr gut, diese Rollen. Und ich glaube, dass er kann eigentlich mehr als nur Klamauk. Ja, ich müsste mich mal wieder mehr mit ihm beschäftigen. Aber das ist so aus dem Bauch raus, glaube ich. Das, was mir so als erstes einfällt. Und dann die letzte Frage, auch noch von Mojo Monkey. wie aufgeregt bist du, wenn du an die Live-Unit denkst? Sehr. Es wird immer mehr, vor allen Dingen jetzt, wo so dieser erste große, also die ersten großen Sachen sind eingetütet. Wir haben das Wochenende gefunden, also wir haben einen Termin gefunden, die Location ist gefunden, der Film ist gefunden. Also diese ganzen, diese harten Faktoren sind abgehakt. Das ist schon mal sehr erleichternd und schon mal sehr gut. Es sind natürlich immer noch einiges in der Planung und muss noch geplant werden. Und deswegen, aber es geht immer mehr auch auf die Planung des Abends selber zu. Und je konkreter das wird, und natürlich je näher wir an den Oktober und an den 22. Oktober rücken, desto aufgeregter werde ich, keine Frage. Aber ich freue mich drauf. Ich freue mich richtig drauf. Die Vorfreude überwiegt über jede Form der Aufregung. Und das ist es eigentlich eher. Vorfreude statt Aufregung. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr seid zahlreich dabei. Ihr kommt vorbei, ihr reserviert vor, ihr meldet euch. Und dann kann es nur großartig werden. Ne, das ist ja auch immer so eine Sache. Also Aufregung, was gilt es zu verlieren? Nichts. Es kann nur großartig werden. Und deswegen, ja, Aufregung kommt natürlich manchmal, aber frag mich das am besten nochmal irgendwie eine Woche vorher. Oder am Tag. Dann bin ich, weiß ich nicht, ob ich dann ansprechbar bin, aber ja, wird gut. So, der Tee ist leer, der Federweißer ist leer, die Hitze steigt und ich glaube, das ist ein guter Punkt, um hier langsam die Klammer zuzumachen. Die Fragen sind beantwortet, mein Zettel ist hier durchgegangen. Ich glaube, ja, puh, ich glaube, mein Hirn braucht jetzt auch eine gewisse Abkühlung und eine Dusche wäre gut, eine Dusche wäre sehr, sehr gut. Deswegen machen wir zu. Ich hoffe, es hat gemundet. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr kommt vorbei zur Live Second Unit im Oktober. Ich hoffe, ihr hört weiter zu, klickt euch durch, kommentiert mit, diskutiert mit, folgt uns auf Twitter und auf Facebook und ihr bleibt dabei und ja, was ist das nächste? Ja, Suicide Squad. Ich glaube, das könnte sehr unterhaltsam sein. Zumindest dazu zu hören. Also spart euch den Film. Spart euch den Film. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal und genießt den Sommer, der meint, nicht weggehen zu wollen. Also, viel Spaß im Freibad und wir hören uns. Tschüss!